Heute Nachmittag steht das Thema, das Buch des Propheten Micha vor uns. Wem fehlt noch ein Skript? Hand hoch. Da vorne gibt es noch welche. Bitte kann man die kurz durchgeben, denn ohne Skript ist es schwierig zu folgen. Auf dem Skript habe ich eine Übersetzung des ganzen Buches Micha hinzugefügt, die ich vor kurzem gemacht habe. Es ist eine ganz wörtliche Übersetzung, noch ein bisschen wörtlicher als Elberfelder. Und was noch dazu kommt, ich habe die poetischen Verszeilen so ausgedruckt, dass man sie eben auf dem Blatt sofort erkennen kann. Das ganze Buch ist eigentlich Poesie. So wie ein Drittel übrigens des Alten Testaments. Und wenn man die Verszeilen eben beachtet, hilft das sehr zum besseren Verständnis des Textes. Ich lese gleich zu Beginn ein paar Verse. Micha 1, Vers 1. Das Wort des Ewigen, das geschah zu Micha, dem Moraschtiter, in den Tagen von Jotam, Ahas, Jehiskia, den Königen von Juda, das er sah über Samaria und Jerusalem. Ich stoppe hier, denn diese Überschrift, die noch nicht poetisch ist, das sieht man jetzt auch sofort hier im deutschen Text, dieser einleitende Satz hilft uns, das ganze Buch zeitlich einzuordnen. Hier wird erwähnt, die Könige Jotam, Ahas, Jehiskia. Auf Seite 1 oben unter der Zeitpunkt der Entstehung des Buches habe ich hingeschrieben, Zeit von Jotam, 758 bis 743 vor Christus, Ahas, 742 bis 727 vor Christus und schließlich Hiskia oder Jehiskia, 727 bis 698 vor Christus. Daraus folgt, dass also die Zeit Michas in die Jahre von 758, das ist das höchste Datum, mögliche Datum, bis 698, das ist das letzte mögliche Datum, das Todesjahr von Hiskia, dass in dieser Zeitperiode das Buch des Propheten Micha verfasst worden ist. Übrigens, diese Jahreszahlen entsprechen der chronologischen Darlegung, die ich letztes Mal gemacht habe am Bibelstudentag. Ich habe hier noch eine Fußnote hingesetzt. Vergleiche Erlebe Chronologie des Alten Testaments. Das ist im Prinzip das Skript, das ich letztes Mal abgegeben habe. Aber danach habe ich noch ein weiteres Skript gemacht. Erlebe Chronologie der Könige von Israel und Juda, Excel-Tabelle. Die kann man bei mir beziehen. Schickt ein Mail und ich werde die Tabelle anhängen. Ich habe nämlich gesehen, es gab dann doch noch einige Fragen. Ja, aber wie ist das mit diesen Zahlen? Wie bringt man die rein? Und so weiter. Und da habe ich nun in dieser Tabelle jedes Königsjahr einzeln aufgeführt. Und da sieht man also mit der Excel-Tabelle sofort die Lösung all der vielen chronologischen Fragen, die auftreten können. Und sieht also richtig grafisch quasi, sieht man die Lösung, wie die ganze Chronologie wunderbar aufgeht. Ja, also das zur Entstehung des Buches. Nun, was ist das Thema? Mit einem Titel kann man sagen, es geht um den gerechten Richter und den treuen Hirten Israels. Gott wird also vorgestellt als Richter, der die Ungerechtigkeit Israels bestraft, aber dann auch als der, der seinem Volk Gnade bringt, als der treue Hirte. Beides, Gericht und Gnade, wird vorgestellt. Etwas ausführlicher könnte man das Buch Micha so zusammenfassen. Gott hasst Sünde, Gesetzlosigkeit, Götzendienst und religiösen Formalismus. Dieser Ungerechtigkeiten wegen muss er sein Volk durch Gerichte hindurchführen. Doch er ist der Unvergleichliche. Vergleiche 7, Vers 18. Wer ist ein Gott wie du? Doch er ist der Unvergleichliche. Als ein Gott der Vergebung ist er bereit, seinem Volk eine herrliche Zukunft des Friedens unter der Herrschaft des Messias zu schaffen. Das ist so, kurz gesagt, das ganze Panorama, das uns in diesen 7 Kapiteln des Micha-Buches dargestellt wird. Nun, im ersten Vers haben wir die Erwähnung des Propheten, das Wort des Ewigen, das geschah zu Micha. Unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten wird erklärt, Micha ist die Abkürzung von Michaja, was so viel bedeutet wie, wer ist wie Jahwe? Also wer ist wie der Herr? Nun, das entspricht genau dieser wunderbaren Frage aus Kapitel 7, Vers 18, die ich ja gerade eben zitiert habe, aber jetzt nochmals ausführlicher. Wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt und vorübergeht an der Übertretung des Überrestes seines Erbteils? Er behält nicht auf ewig seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Güte. Er wird sich wieder über uns erbarmen. Er wird niedertreten unsere Verschuldungen. Ja, er wird in die Tiefen des Meeres werfen alle ihre Sünden. Du wirst Wahrheit erweisen an Jakob, Güte an Abraham, die du geschworen hast unseren Vätern von den Tagen der Vorzeit her. Hier wird verwiesen auf die Verheißungen Gottes in 1. Mose 12 und folgende an Abraham. Und an Jakob, beziehungsweise an Abraham, Isaac und Jakob, unseren Vätern. Gott hat verheißen, dass er Israel segnen will. Und bei den Abrahams Verheißungen finden wir sogar eine bedingungslose Verheißung im Blick auf Israel. Diese Verheißungen umfassen ein Versprechen für das Land Israel, das Gott ihnen auch in der Endzeit dieses Land gibt. Es umfasst den Segen, der kommen wird durch das Erscheinen des Erlösers, des Messias. All das vergisst Gott nicht und das Micha-Buch endet damit. Gott erinnert sich an diese Versprechen vor 4000 Jahren und er wird sie umsetzen in der Endzeit. Darum wird Gott Israel in der Endzeit Vergebung schenken. Und wir haben in diesen Worten den wunderbaren Vergleich. Ja, er wird in die Tiefen des Meeres werfen alle ihre Sünden. Unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten habe ich ganz am Schluss erwähnt, zu 7, Vers 19. Wenn wir denken, der tiefste Ort in den Weltmeeren ist der Marianne-Graben mit 11.814 Metern. Also die Meere gehen tiefer runter als die Berge hinauf. Das ist ja deutlich höher als der Himalaya mit dem Mount Everest, dem höchsten Punkt der Welt, dem Dach der Welt. Also Gott ist bereit, in die Tiefen des Meeres die Sünden zu werfen, um ihr nie mehr zu gedenken. So beschreibt also Micha, dessen Namen schon sagt, wer ist wie der Herr? Beschreibt so am Schluss, wer ist ein Gott wie du? Dieser Gott, der Güte erweist, Gnade gibt, aufgrund der bedingungslosen Segensverheißungen an Abraham, Isaak und Jakob. Das zum Namen Micha in Vers 1. Weiter wird erklärt, Micha, der Moraschiter. Das ist seine Herkunft unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten. Punkt 2. Moraschiter bedeutet, er kommt von der Stadt Moreshet. Das war ein Ort bei Gat, also ganz in der Nähe vom Gazastreifen. Damit wird deutlich, dass Micha ein Prophet war aus dem Südreich, der Stämme Juda und Benjamin. Ich habe ja schon früher erklärt, dass die kleinen Propheten so aufgebaut sind, dass es immer abwechselt. Hosea, ein Prophet des Nordreiches, und dann kommt einer aus dem Südreich, Nordreich, Südreich und so weiter, und das zieht sich durch bis Micha. Und auch weiter, solange das Nordreich besteht. Schön, diese Abwechslung. Nun haben wir wieder einen aus dem Südreich, aus der Nähe des Gazastreifens. Das Micha-Buch wird im Alten Testament bereits zitiert. In Jeremia 26, Vers 18, da sind wir also um 600 vor Christus. Wie gesagt, das Buch Micha stammt aus der Zeit um 700 vor Christus. Also 100 Jahre später sehen wir, dass dieses Buch bereits als prophetisches Buch und man kann sagen, als kanonisches Buch der Bibel anerkannt war. Ich lese aus Jeremia 26. Es war ja so, Jeremia hat den bevorstehenden Untergang Jerusalems angekündigt. Das hat seine Feinde auf den Plan gerufen. Die sagten, das ist ein Verbündeter der Babylonier. Der will uns moralisch schwächen, dass die Babylonier uns besiegen können. Aber dann hat man sich für ihn eingesetzt und gesagt, nein, das ist gar nicht wahr. Schon frühere Propheten haben die gleiche Botschaft der Zerstörung Jerusalems gebracht. Das war ja schon bei Micha so. Also kann man nicht sagen, Jeremia ist ein falscher Prophet. Der ist absolut auf der Linie der früheren anerkannten Propheten. Ich lese Jeremia 26, 16. Und die Fürsten und alles Volk sprachen zu den Priestern und zu den Propheten, diesem Mann gebührt nicht die Todesstrafe. Denn er hat im Namen des Herrn, unseres Gottes, zu uns geredet. Und es erhoben sich Männer von den Ältesten des Landes, und sie sprachen zu der ganzen Versammlung des Volkes und sagten, Micha, der Moraschiter, hat in den Tagen Hiskias, des Königs von Juda, geweissagt und zu dem ganzen Volk von Juda gesprochen und gesagt, so spricht der Herr der Heerscharen. Jetzt kommt ein Zitat aus Micha. Zion wird als Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen werden. Das ist Micha 3, Vers 12. Haben denn Hiskia, der König von Juda, und ganz Juda ihn getötet? Hat er nicht den Herrn gefürchtet und den Herrn angefleht, sodass der Herr auch dieses sich des Übels gereuen ließ, welches er über sie geredet hatte? Und wir wollen eine so große Übeltat gegen unsere Seelen begehen. Also, Jeremia wird gerechtfertigt durch das Buch Micha, das aber bereits anerkanntes Wort Gottes war. Das ist sehr wichtig im Zusammenhang mit dem Thema der Kanonbildung. Wie ging das, dass ins Alte Testament genau die Bücher kamen, die wir heute haben? Nun, das war nicht so, dass es irgendwo mal nach dem letzten Propheten einmal ein Konzil gab und die hätten das bestimmt. Sondern vorzu hat man Propheten als echte Propheten erkannt, dann nämlich, wenn sie nicht ein einziges Mal eine Falschprophetie geäußert haben. Also mit anderen Worten, eine Falschprophetie, auf der stand die Todesstrafe, nach 5. Mose 18. Da würden viele Propheten heute nicht mehr leben. Oder sogenannte Propheten. Und zweitens, das reichte auch noch nicht, die Aussagen des Propheten mussten in Übereinstimmung sein mit der Tora. Das heißt, mit den ersten Büchern der Bibel, die fünf Bücher Mose. Mose war durch diese vielen Zeichen und Wunder in Ägypten und in der Wüste und durch die Gabe der Tora am Sinai war er eindeutig als Prophet Gottes anerkannt. Und alle späteren Propheten wurden anhand der Tora gemessen. Wenn sie also irgendwelche Aussagen, die im Widerspruch dazu waren, gebracht hätten, dann wären sie als Irrlehrer erkannt worden und hätten als falsche Propheten hingerichtet werden müssen. Und so hat man also auch bei Micha erkannt, Micha hat immer das Richtige vorausgesagt Und Michas Prophetie ist in Übereinstimmung mit den ersten 5 Büchern der Bibel und somit müssen wir sein Buch als Gottes Wort anerkennen. Nun, als nächster Punkt unter charakteristische Ausdrücke. Es gibt immer wieder in den biblischen Büchern so Markierungen, die uns helfen, die von Gott gewollte Einteilung der Bücher zu erkennen. In Micha ist ganz besonders wichtig der Befehl, hört! In 1 Vers 2 beginnt es, hört, ihr Völker alle, nehmt zu Ohren, du Erde und ihre Fülle. Dieses hört leitet in Kapitel 3, Vers 1 einen neuen Teil ein. Und ich sprach, hört doch, ihr Häupter Jakobs, ja, ihr Fürsten des Hauses Israels, ist es nicht an euch, das Recht zu kennen? Und da beginnt ein neuer Teil, ein zweiter Teil und schließlich Kapitel 6, Vers 1 markiert den dritten Schlussteil. Und Schlussteil 6, Vers 1, hört doch, was der Ewige sagt. Steh auf, führe einen Rechtsstreit mit den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Hört, ihr Berge, und so weiter. All dieser Ruf hilft uns, den Aufbau des Buches zu verstehen. Das ist gleich der nächste Titel auf Seite 1. Nach diesem einführenden Satz, 1 Vers 1, beginnt es mit hört. Das ist römisch 1. Gottes Gericht und Gnade. Diesen ersten Hauptteil können wir dann wieder unterteilen in erstens Gericht über das Nord- und das Südreich, Kapitel 1. Zweitens Gericht über die unrechtmäßig Reichen, 2 Vers 1 bis 11. Und drittens Gnade am Ende der Zeit, die Sammlung Israels, 2 Vers 12 bis 13. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil beginnt eben wieder mit hört, römisch 2, Gottes Handeln mit Zion in Gericht und Gnade. Also wie gesagt, der erste Hauptteil hat das Nordreich der 10 Stämme und das Südreich im Visier. Der zweite Hauptteil hat besonders Zion, Jerusalem im Blickfeld. Und schließlich kommt römisch Teil, der letzte Teil, Gottes Gerichtsverhandlung mit seinem Volk. Gottes Wege in Gericht und Gnade von Ägypten bis zum messianischen Reich. Das sind die Kapitel 6 bis 7. Also hier ruft Gott sein Volk auf, sie sollen ihre Vorwürfe gegenüber Gott vorbringen wie in einer Gerichtsverhandlung. Und dann zeigt Gott ihnen, dass sie die Schuldigen sind und nicht er. Und er zeigt sein Handeln an Israel auf von der Zeit nach dem Auszug aus Ägypten und wie er der Treue war bis zum Schluss, und er wird es sein, bis zur Wiederkunft Christi, bis zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Und so zeigt dieser letzte Teil schließlich ab Kapitel 7, Vers 18, wie wunderbar Gott ist im Gegensatz zum treulosen Menschen. Wer ist ein Gott wie du? Und so weiter, was wir schon gesehen haben. Also, nochmals, römisch 1 zeigt Gottes Handeln mit dem Norden, dem Südreich. Römisch 2 zeigt Gottes Handeln mit der Stadt Jerusalem, mit Zion. Und römisch 3 zeigt Gottes Handeln überhaupt mit seinem auserwählten Volk. Ja, jetzt gehen wir der Reihe nach durch. In Vers 1 haben wir gesehen, es handelt sich um eine Vision Michas. Was er gesehen hat über Samaria, das war die Hauptstadt des Nordreiches, der 10 Stämme, und über Jerusalem, das war die Hauptstadt des Südreiches, der 2 Stämme, Juda und Jerusalem, und all der Überläufer, die es gab aus den 10 Stämmen. Ich lese ab Vers 2. Hört, ihr Völker alle, nimm zu Ohren, du Erde und ihre Fülle. Hier sieht man schön, wie die hebräische Poesie meistens aufgebaut ist in einem Parallelismus von zwei Verszeilen. Es gibt hier verschiedene Typen. Sehr häufig ist der synonyme Parallelismus. Das heißt, die zweite Zeile drückt mit anderen Worten denselben Gedanken aus wie Zeile 1. Hört ihr Völker alle, nehmt zu Ohren, das parallel zu hört, du Erde, das ist ihr Völker, du Erde und ihre Fülle, das ist ihr Völker alle. Merkt man, das Gleiche wird nochmals gesagt und das verleiht dem Ganzen noch mehr Gewicht. Der Herr, hebräisch Adonai, der Macht hat. Der Ewige, hebräisch Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare, soll gegen euch zum Zeugen sein. Der Herr aus seinem Tempel seine Heiligkeit. Also hier wird dieser erhabene Gott angerufen als Zeuge gegen Israel. Das ist dieser Gott, der im himmlischen heiligen Tempel wohnt. Nach Offenbarung 11, Vers 19 gibt es ja einen Tempel im Himmel. Nun, Vers 3, denn siehe, der Ewige geht aus von seinem Ort und er steigt herab und schreitet einher auf den Höhen der Erde. Hier finden wir die Beschreibung der Wiederkunft Christi, wenn er erscheinen wird als Richter der Welt. Dann kommt er aus dem himmlischen Tempel heraus und wird auf die Erde herabkommen. Reaktion, Vers 4, und es zerschmelzen die Berge unter ihm und die Talebenen spalten sich wie Wachs vor dem Feuer, wie Wasser ausgegossen am Abhang. Es wird zu geologischen Katastrophen kommen, weltweit. Es gibt viele Stellen im Alten Testament und auch im Neuen, die beschreiben die Wiederkunft Christi als Richter der Welt. Zum Beispiel auch Habakkuk 3 oder Jesaja 63 und so weiter und so fort. Viele Stellen beschreiben so die Wiederkunft Christi oder Nahum 1, wie er aus dem Himmel kommt und wird einschreiten, eingreifen auf dieser Erde und dann wird es zu diesen gewaltigen geologischen Umwälzungen kommen. Interessant ist, was Paulus schreibt in seinem Testament. Der zweite Timotheusbrief ist ja sein letzter Brief aus der Todeszelle in Rom. Also die Verse 3 und 4 beschreiben die Wiederkunft Christi als Richter der Welt. Paulus schreibt in seinem letzten Brief, das ist eben gewissermaßen sein Testament, 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Paulus sagt, weil er treu war in seinem Glaubensleben, bis zum Schluss wird er eine Krone bekommen. Stephanos ist hier ein Siegeskranz eines Sportlers. Und da sagt er, das ist aber nicht nur für ihn so, sondern überhaupt für alle Gläubigen, die seine Erscheinung lieb haben. Erscheinung, Epiphania, meint das Kommen des Herrn Jesus sichtbar für diese Welt. Wenn man das liebt, kriegt man die Krone der Gerechtigkeit. Warum? Ja, eben es gibt viele Stellen in der Bibel, die beschreiben so die Erscheinung Jesu als Richter. Und wer das lieb hat, der bekommt eine Belohnung. Warum? Man kann ja diese Beschreibungen nicht lieben, wenn man in seinem eigenen Leben Sünde stehen lässt. Wie kann man das lieben, wenn der Herr kommt, um Ungerechtigkeit in dieser Welt zu richten, wenn man in seinem eigenen Leben Ungerechtigkeit stehen lässt? Also der Gläubige, der einmal die Krone der Gerechtigkeit bekommen wird, der liebt Gerechtigkeit. Und wenn in seinem Leben Ungerechtigkeit aufkommt, dann bereut er es und bekennt es nach 1. Johannes 1, Vers 9 und nimmt auch immer wieder neu die Vergebung in Anspruch. Nur so jemand, der im Selbstgericht lebt, kann die Erscheinung des Richters lieben. Und darum kriegen die die Krone der Gerechtigkeit, die eben nach dieser Gerechtigkeit ganz praktisch in ihrem Leben streben. Und die müssen auch nicht Angst haben vor dem Richter, weil sie haben die gleiche Überzeugung wie der Richter. Wir werden sehen, was er an Ungerechtigkeiten bestrafen wird. Hochmut, Hass und so weiter und so fort. Und wenn wir eben diese Dinge in unserem Leben richten, dann können wir diese Erscheinung lieb haben. Also hier haben wir so eine schöne, eindrückliche, poetische Beschreibung. Vers 5. Wegen Jakobs Abfall geschieht dies alles. Ja, wegen der Sünden des Hauses Israels. Auch da sind die Verszeilen parallel. Jakob ist ein anderer Name für Israel. Also die 10 Stämme, ihre Sünden fordern Gottes Gericht heraus. Und dann wird weiter gesagt, wer ist die Ursache für den Abfall Jakobs? Ist es nicht Samaria, die Hauptstadt der 10 Stämme? Und wer ist die Ursache für die Höhen Judas? Das sind diese götzendienerischen, kananitischen Kultstätten auf den Hügeln im Südreich von Juda. Wer ist die Ursache für die Höhen Judas? Ist es nicht Jerusalem? Also in den Hauptstädten, dort ist die Konzentration des Bösen. Also ganz ähnlich wie das in allen Ländern ist, in den Großstädten. Dort entfaltet sich die Sünde in besonderer Weise und hat dann eben auf das Land, auf das Hinterland seinen Einfluss. Und jetzt beschreibt der Prophet das Gericht über die 10 Stämme. Und so werde ich, Vers 6, und so werde ich Samaria machen zu einem Steinhaufen des Feldes, zu Weinbergpflanzungen. Und ich werde ihre Steine ins Tal hinabstürzen und ihre Fundamente aufdecken und alle ihre Götzenskulpturen werden zerschlagen werden. Und all ihr Hurenlohn wird mit Feuer verbrannt werden. Ich habe schon erklärt, als wir das Thema die kananitische Religion und Israel durchgenommen haben, dass der Baalskult besonders mit Prostitution verbunden war. Darum wird das hier so gesagt. Und all ihr Hurenlohn wird mit Feuer verbrannt werden. Und ich werde alle ihre Götzenbilder zu einer entsetzlichen Wüste machen. Denn sie hat sie durch Hurenlohn gesammelt. Und so sollen sie wieder zum Hurenlohn werden. Hier wird also das Gericht über die 10 Stämme angekündigt, dass sich dann durch die Zerstörung des Nordreiches durch die Assyrer um 721 wortwörtlich erfüllt hat. Aber sehen wir, die Wiederkunft Christi wird zuerst erwähnt als das Endgericht. Und dann wird beschrieben, das Gericht, das zur Zeit des Propheten in Erfüllung gehen sollte. Und das zeigt uns, all die Gerichte, die früher geschehen sind, sind eigentlich nur ein Vorgeschmack von dem endgültigen Gericht, das weltweit eintreten wird bei der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus als Richter der Welt. Nun, was ist die Reaktion des Propheten? Er liebt sein Volk. Er sagt nicht hämisch, jetzt kommt es halt. Vers 8, darum will ich klagen und heulen, will ausgezogen und entblößt einhergehen. Das heißt übrigens, dass man das Oberkleid auszieht. In Israel war es normal, wenn man nach draußen ging, hat man noch ein Oberkleid über das Unterkleid angezogen. Zu Hause war es viel gemütlich, einfach mit dem Unterkleid. Aber es war eine anständige, sittliche Kleidung. Man könnte sagen, etwa so wie ich dastehe, ohne Kittel, ja. Das ist Bekleidung mit dem Unterkleid und dann der Kittel entspricht etwa dem Oberkleid. Aber Der Prophet geht nach draußen und zieht diese normale, schöne Kleidung mit dem Oberkleid aus, will ausgezogen und entblößt einhergehen. Ich will eine Wehklage halten, gleich den Schakalen, und eine Trauer, gleich den Straußen. Wer schon in Israel nachts die Schakale gehört hat, der weiß, wie die heulen können. Ja, so vergleicht sich der Prophet mit den Schakalen. Er weint, er heult über das Gericht, das sein Volk trifft. Und das ist so schön, das zeigt, er war nicht einfach ein Prophet, der gerne und freudevoll das Gericht verkündigte, sondern der auch mitlitt mit seinem Volk, wenn das Gericht in Gottes gerechter Entscheidung schließlich eintreten muss. Oder noch zu Vers 8, auch die Stelle, wo David, als er den Höhepunkt seines Lebens erreicht hatte, die Bundeslade soll nach Jerusalem kommen. Da hat er entblößt, hat er da getanzt vor der Bundeslade, das hieß ohne Oberkleid. Also ähnlich wie wenn ein Bundesrat ohne Kittel bei einem Volksumzug hüpfen würde. Ja, und seine Frau hat ihn dann, Michal hat ihn verachtet. Wie kann ein so großer Mann, ein König, sich so in der Öffentlichkeit gefühlsmäßig ausdrücken? Aber das hat er nicht so jedes Wochenende gemacht, um sich raufzuputschen, sondern das war wirklich der Höhepunkt seines Lebens. Und da hat er die Gefühle von dem ganzen Volk gezeigt und wollte keine besondere Ehre durch die rein staatliche Kleidung zeigen. Vers 9. Denn bösartig sind ihre Schläge. Denn es kommt bis nach Juda. Es gelangt bis vor das Tor meines Volkes, bis an Jerusalem heran. Nun zeigt der Prophet hier, das Gericht kommt nicht nur über das Nordreich der 10 Stämme. Es wird auch weitergehen und wird Juda erreichen. Aber nicht vollständig, nur bis an Jerusalem heran. Ich habe heute Morgen schon etwas angedeutet im Blick auf dieses Thema. Es heißt also, es gelangt bis vor das Tor meines Volkes. Und effektiv, nachdem die Assyrer das Nordreich zusammengeschlagen hatten, die 10 Stämme deportiert hatten nach Assyrien, gab es auch eine militärische Invasion im Süden. Eine Stadt um die andere wurde erobert. Als Gericht Gottes über den Götzendienst, ganz besonders noch unter dem Vater von Hiskia, Ahas, der die assyrische Religion nach Juda bis in den Tempel gebracht hatte. Aber Gott sah auch die Bußfertigkeit von Hiskia und vielen anderen, und darum sollte das Gericht nur kommen bis an das Tor. Und wir wissen aus Jesaja 36 bis 39, die Assyrer sind nach der Invasion Judas sind sie gekommen und haben Jerusalem belagert. Aber dann hat Gott 185.000 Soldaten in einem Schlag, in einer Nacht vernichtet und die ganze assyrische Armee ist abgezogen, unverrichteter Dinge. So kam das Gericht bis an das Tor, aber nicht weiter. Hiskia wurde in der Stadt verschont. Bis an Jerusalem heran. Und nun folgt eine eindrückliche prophetische Darlegung, wie die Städte Judas durch die Assyrer erobert werden sollten. In Gad erzählt es nicht. Wenn man die Fußnote anschaut, da heißt es, Fußnote 11, die Verse 10 bis 15 sind voller Wortspiele. Hier in dieser Verszeile, der Ortsname Gad klingt an in Tagid, Tagidu, erzählt. Also in Gad, Tagidu, es nicht. Gad, Gid, ja, dieser Klang ist hier wichtig. Dann weint nur nicht. In Bet Leafra wälze ich mich im Staub. Bet Leafra kann man gut deutsch übersetzen mit Staubhausen. Also in Staubhausen wälze ich mich im Staub. Vers 11. Ich ziehe fort in eurem Interesse, o Bewohnerin von Schafir, in Entblößung der Schande. Schafir heißt Schönstadt. Also ziehe fort O Bewohnerin von Schönstatt, in Entblößung der Schande. Auch wieder eine Anspielung auf den Namen dieser judäischen Stadt. Weiter, nicht ist ausgezogen die Bewohnerin von Auszug, Zaanan. Auch da wieder ein Wortspiel im Hebräischen. Die Wehklage von Bet Haetzel nimmt von euch weg seinen Standort. Bet Haetzel bedeutet Haus an der Seite. In der Fußnote 18 erkläre ich, Bet Haetzel, das Haus an der Seite, gut Deutsch, Seitenheim. Die Bedeutung des Verses, wegen der schlimmen Not in Bet Haetzel können ihre Bewohner nicht in ihren Stand als Hilfe auf der Seite der anderen Städte Judas einstehen. Also so wird angespielt auf den Namen. Die Wehklage von Seitenheim nimmt von euch weg seinen Standort an der Seite von euch, ja? Denn es windet sich vor Sehnsucht nach Gutem die Bewohnerin von Bitterkeiten, Marott. Denn Unglück ist herabgekommen von Seiten des Ewigen bis an das Tor von Jerusalem. Auch hier wieder, Fußnote 19 erklärt es, das Schlimme macht Halt vor den Stadtmauern von Jerusalem. Die Stadt Jerusalem selbst wird von dem Gericht Gottes nicht betroffen. 13. Spanne die Pferde vor den Wagen, o Bewohnerin von Lachisch. Hier hat man wieder ein Wortspiel, denn das Wort für Pferd, Rechesh, klingt im Hebräischen an den Städtenamen Lachisch an. Also spanne Rechesh vor den Wagen, o Bewohnerin von Lachisch. Der Anfang der Sünde ist dies für die Tochter Zion. Das heißt, die Stadt Lachisch hat eine ganz besondere Bedeutung, dass es eben zum Abfall, zum Götzendienst gekommen ist. Denn in dir, das Lachisch, sind die Übertretungen Israels gefunden worden. Darum musst du ein Entlassungsgeschenk geben an Moreshet Gat. Diese Stadt bedeutet Besitztum von Gat. Also da, wo man was hat, da muss man was geben. Ein Entlassungsgeschenk. Die Häuser von Achziv, gleich Lüge, sind zu einem Lügenbach geworden. Also die Häuser von Lügenstadt sind zu einem Lügenbach geworden für die Könige von Israel. Ein Lügenbach muss ich noch erklären. Das ist ein Wadi. Das sind diese Trockentäler in Israel, die nur im Winter dann plötzlich Wasser führen können. Auf die ist kein Verlass, dass man dort Wasser findet, in den Wadis. Darum sind es Lügenbäche. Also, die Häuser der Lügenstadt werden hier verglichen mit einem unzuverlässigen Lügenbach. Vers 15. Noch werde ich den Besitzeroberer, das sollte man einen Bindestrich machen, noch werde ich den Besitzeroberer über dich bringen, o Bewohnerin von Moreshah. Moreshah heißt Besitz. Wieder eine Anspielung auf diesen Städtenamen. Also da kommt der assyrische Eroberer und nimmt den Besitz von Moreshah, von der Besitzstadt, weg. Bis nach Adulam wird gehen der Adel Israels. Fußnote 24 erklärt, das heißt, die Edlen Israels werden nach Adulam fliehen, um sich dort zu verbergen, nämlich so wie früher der König David, 1. Samuel 22,1, David musste fliehen und sich verstecken in der Höhle Adulam, ein Ort im Südreich. Also das klärt, bis nach Adulam wird gehen der Adel Israels. Mache dich kahl und schere dich Geier gleich, wegen der Kinder deines Wohlgefallens. Mach deine Glatze weit ausgedehnt, Geier gleich, denn sie sind von dir weg in die Gefangenschaft weggeführt worden. Also der Geier hat ja bekanntlich am Kopf kaum Federn und am Hals. Das ist gut so, denn wenn der Geier in das Innere von Aas verwesenden Tieren hineingeht, das ist eine sehr klebrige Angelegenheit, dann würden ja die Federn des Kopfes und des Halses völlig verkleben. Und darum hat der Schöpfer eben Geier zu Kahlköpfen gemacht. Aber Haare sind ein Schmuck von Gott, ganz besonders für die Frau, 1. Korinther 11. Und wenn man sich dann diesen Schmuck abschert, geiergleich, ist das der Ausdruck der völligen Hoffnungslosigkeit und des am Boden Zerstörtseins, der tiefsten Trauer. Und darum werden sie hier aufgefordert, sich kahl zu scheren, so wie die Geier kahl sind. Und eben, sie müssen in die Gefangenschaft weggeführt werden. Wir kommen zu Kapitel 2. Wehe denen, die Unheil planen. Nicht wahr? Jetzt haben wir Römisch 1 gehabt. Gericht über das Nord- und das Südreich. Das war Kapitel 1. Und jetzt kommt der zweite Unterteil. Gericht über die unrechtmäßig Reichen. 1 bis 11. Wehe denen, die Unheil planen und Böses vorbereiten auf ihren Lagern. Beim Licht des Morgens wollen sie es ausführen, weil es in der Macht ihrer Hand steht. Es geht hier also um die Reichen, die nachts im Bett nicht unbedingt schlafen, sondern sich schon planen, was im nächsten Morgen, wie sie ihren Besitz vergrößern können. Also ein großer Teil der Kapitalisten in der heutigen Zeit könnte sich dann angesprochen fühlen. Vers 2. Und sie begehren nach Feldern und rauben sie und nach Häusern. Sie nehmen sie weg und sie verüben Gewalttat an dem Mann und an seinem Haus. Ja, an dem Menschen und an seinem Erbteil. Also es geht um die unrechtmäßig Reichen, die die Armen berauben, ihnen auch mit ungerechten Gerichtsverhandlungen ihren Besitz wegnehmen. Nun kommt die Antwort Gottes. Die Ungerechtigkeit des Kapitalismus wird in der Bibel an vielen Stellen gegeißelt. Also nicht der Kapitalismus an sich, sondern es geht um den ungerechten Kapitalismus. Wohlverstanden. Darum spricht der Ewige. Siehe, ich plane ein Unglück über dieses Geschlecht, aus dem sie nicht herausziehen können. Ihre Hälse. Ihre Hälse ist eine eigene Verszeile, ja? Betont das noch mehr. Und ihr werdet nicht in die Höhe einhergehen. Das heißt, so stolz nach oben schauen. Wenn man das Joch auf dem Hals hat, ja, kann man nicht mehr so stolz nach oben schauen. Und ihr werdet nicht in Höhe einhergehen, denn dies ist die Zeit des Unglücks. An jenem Tag wird man über euch einen Spruch anheben und eine Totenklage halten. Es ist geschehen, wird man sagen. Wir sind verwüstet. Das Erbteil meines Gottes hat er vertauscht. Fußnote 28. Das heißt, Gott hat das Erbteil einem anderen Besitzer übergeben. Die Assyrer nehmen alles weg, auch den Reichen. Wie ist es mir entwichen? Das heißt, wie ist mir das Erbteil abhanden gekommen? Da hört man also die Stimme eines Israeliten. Es ist sehr typisch in Micha, dass die Redner ständig wechseln. Also sehr, sehr lebendig geschildert. Ich muss immer wieder fragen, wer spricht jetzt? Ist es der Prophet? Ist es Gott? Ist es einer, der uns unter das Gericht kommt? Wie ist es mir entwichen? Dem Abtrünnigen teilt er unsere Felder zu. Die Assyrer waren selber Abtrünnige. Aber jetzt als Gerichtsroute über Israel bekommen sie das israelitische Land. Darum wirst du niemanden haben, der die Messschnur wirft durch das Los in der Versammlung des Ewigen. Ich sage nicht, weissagen sie. Also da spricht jetzt ein falscher Prophet, der sagt zu Micha, er soll schweigen. Weissage nicht, weissagen sie. Weissagt man jenen nicht? Damit ist gemeint, diese bösen Reichen, ab Vers 1 beschrieben, weissagt man jenen nicht, so wird die Schande nicht weichen. Also in der Weissagung, die eben das Böse aufdeckt und beim Namen nennt und zur Buße aufruft, liegt ein Hoffnungsschimmer, dass es eventuell möglich wird, dass diese ungerechten Reichen doch noch Buße tun, umkehren und ihr Unrecht ordnen. Weissagt man ihnen nicht, so wird die Schande nicht weichen. Vers 7. Du, der du Haus Jakob genannt bist, ist der Ewige ungeduldig? Oder sind dies seine Taten? Sind nicht meine Worte gütig oder freundlich gegenüber dem, der aufrichtig wandelt? Gott ist also nicht unbedingt auf das Gericht aus. Denn gegen diejenigen, die sich unter sein Wort stellen, da zeigt Gott seine Güte. Aber noch gestern, mein Volk, als Feind stellte es sich auf. Also es war noch die jüngste Tatsache, dass das Volk Israel, mein Volk, aufstand als Feind gegen Gott. Vom Oberkleid weg pflegtet ihr den Mantel auszuziehen. Von denen, die sorglos vorüberzogen, die vom Krieg abgewandt waren. Also Leute, die überhaupt nicht auf Selbstverteidigung aus waren und auf Krieg, ganz gewöhnlich arglosen Leuten, die vorübergingen, die wurden beraubt und man hat ihnen sogar das Oberkleid gestohlen. Vers 9. Die Frauen meines Volkes vertreibt ihr. Aus dem Haus ihrer Wonne Freuden, von ihren Kindern nehmt ihr weg meinen Schmuck auf ewig. Also interessant, dass das Haus der Familie wird hier genannt, das Haus ihrer Wonne Freuden. Das ist ein schöner Ausdruck für den Wert der Familie und des Familienlebens. Vers 10, steht auf und geht, denn dies ist kein Ruheort. In Fußnote 36 habe ich erklärt, das verheißene Land hätte ein Ruheort sein sollen, nach 5. Mose 12, 9 bis 10. Gott wollte Israel dort im Land Ruhe geben. Aber jetzt sagt der Prophet, steht auf und geht, denn dies ist kein Ruheort. Jetzt kommt das Gericht über euch, ihr müsst deportiert werden, ihr könnt in diesem Land nicht ruhen, weil ihr dem Wort Gottes ungehorsam seid. Wegen der Verunreinigung, die Verderben bringt, und zwar heilloses Verderben. Wenn ein Mann hinginge, dem Wind nach, und mit Betrug lügen würde, ich will dir weissagen, zu Wein und zu starkem Getränk, der würde ein Prophet dieses Volkes sein. Also Leute, die da herumtorkeln und sich als Propheten aufführen, solche Leute, die konnten akzeptiert werden, aber ein Micha, der Klartext redete und nicht einfach von Frieden sprach, der wurde abgelehnt. Aber solche Leute, die sagen, ich will dir weissagen, und zwar unter dem Einfluss von Alkohol, so einer wird akzeptiert. Und jetzt, nach dieser Gerichtsverkündigung, plötzlich kommt Gottes Gnade, wie sie über Israel kommen wird am Ende. Vers 12. Sammelnd werde ich dich gänzlich sammeln, o Jakob. Versammelnd werde ich den Überrest versammeln. Natürlich ist das nicht deutsch, ist mir schon klar. Bin mit der Übersetzung wirklich an die Grenze des Erträglichen gegangen. Aber es gibt so ein bisschen einen Eindruck, wie hebräische Poesie klingt. Sammelnd werde ich sammeln heißt, ich werde ganz bestimmt Israel zurückführen ins Land der Vorväter. Sammelnd werde ich dich gänzlich sammeln, o Jakob. Versammelnd werde ich den Überrest Israels versammeln. Zusammenbringen werde ich ihn wie Kleinvieh von Bozra. Bozra ist eine Ortschaft in Südjordanien, in Edom. Offensichtlich bekannt für Kleinviehzucht. Und so wird Israel verglichen mit einer zahlreichen Kleinvieh-Schafherde, die Gott eben zurückführt nach Hause. Ins Land der Vorväter. Wie eine Herde inmitten ihrer Weide werden sie wimmeln vor Menschenmenge. Der Durchbrecher wird vor ihnen hinaufziehen. Durchbrechen werden sie und durch das Tor einherziehen. Und durch dasselbe hinausziehen. Und ihr König wird vor ihnen einherziehen. Ja, der Ewige an ihrer Spitze. Wir haben gesehen, dieser erste Teil begann mit der Wiederkunft Christi als Richter. Und dieser Teil endet jetzt mit der Wiederkunft Christi als Hirte, der in der Endzeit Israel zurückbringt ins Land der Väter und schließlich König sein wird über sein Volk. Eine wunderbare Beschreibung. Also da sieht man diese Spannung zwischen Gericht und Gnade. Der Richter und der Hirte, der am Schluss sein Volk versammelt wird im Land der Vorfahren. Wichtig ist noch Folgendes. Hier wird das einfach so ganz kurz in zwei Versen beschrieben, wie das geht. In zum Beispiel Hesekiel 33 bis 48 wird das Ganze viel ausführlicher beschrieben. Die Rückkehr Israels am Ende der Zeit. Und da wird erklärt, in Hesekiel 36, Gott wird sein Volk sammeln aus allen Nationen der Welt. Und sie zurückführen ins Land. Aber er wird sie zurückbringen unrein. Das ist das, was wir heute sehen. 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten zurückgekehrt seit 1882 bis 2006. Und sie sind gekommen aus über 100 Ländern, aber der größte Teil ist im Unglauben. Im Unglauben im Blick auf den Messias. Und viele sogar im Blick auf Gott. Aber dann sagt Hesekiel 36, und dann wird die Zeit kommen, wo ich euch reinigen werde im Land. Und dann wird Gott einen Überrest durch die Not, durch die Gerichte hindurch, die sie im Land erleben werden, herausrufen, herausholen. Und dieser Überrest, Vers 12, versammeln werde ich den Überrest Israels. Das ist bereits dieser gereinigte Überrest aus Israel, den Gott schließlich ins tausendjährige Reich führen wird. 2/3 der Bevölkerung Israels wird umkommen in der großen Drangsalszeit. In den 3,5 Jahren vor der Wiederkunft Christi. So steht das in Sacharja 13, Vers 8. Aber dieser Drittel, der sich schließlich bekehren wird, das ist der Überrest, gesammelt aus allen Völkern, der dann hinter dem König, der Hirte sein wird, nachfolgen wird. Und ihr König wird vor ihnen einherziehen, ja, der Ewige an ihrer Spitze. Das erinnert so schön an Johannes 10, Vers 4 und 9. Das sind solche Anspielungen des Herrn Jesus auf solche Stellen, wenn er sich vorstellt als Hirte Israels, als der gute Hirte. Ich lese nur noch zum Schluss vor der Pause. 10, Vers 4. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen. Dann Vers 9. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das ist der gute Hirte für Israel. Aber in Johannes 10 zeigt er, dass er eben auch der gute Hirte sein wird für all die aus den Völkern, die sich zu ihm, dem Erlöser, wenden werden. Aber es ist wichtig, einfach den Bezug zu Johannes 10 zu erkennen. Ja, jetzt ist Kuchenzeit. Eine halbe Stunde machen wir richtig die große Pause und dann geht's weiter. Wir sind immer noch am zweiten Teil von Micha. Jetzt in Kapitel 3, Vers 1 wird die Führerschaft in Israel angesprochen, wegen ihrer Ungerechtigkeit in der Staatsführung. Und ich sprach, hört doch, ihr Häupter Jakobs. Ja, ihr Fürsten des Hauses Israels, ist es nicht an euch, das Recht zu kennen? Das heißt, hier beginnt eben der zweite Teil. Ich habe mich vertan. Jetzt haben wir den ersten Teil bis zum Schluss behandelt. Und jetzt kommt der zweite Teil, Gottes Handeln mit Zion im Gericht und Gnade. Eben, es beginnt hier mit dem Hört an die Führer gerichtet. Und ich sprach, hört doch, ihr Häupter Jakobs, ja, ihr Fürsten des Hauses Israels, ist es nicht an euch, das Recht zu kennen? Hier wird deutlich, die Führerschaft hat eine höhere Verantwortung als solche, die nicht führen. Im Blick auf Gerechtigkeit und Kenntnis des Willens Gottes. Ihr, die ihr das Gute hasst und das Böse liebt, die ihr ihnen, das sind eben die Ärmeren, ihre Haut abzieht und ihr Fleisch von ihren Knochen, Hier wird immer noch Israel gesehen als eine Schafherde, nicht wahr? Also böse, falsche Hirten, die nur darauf aus sind, eben Profit für sich zu haben. Und ihr Fleisch von ihren Knochen. Ja, die ihr fresst, das Fleisch meines Volkes. Und ihre Haut von ihnen abstreift und ihre Knochen zerbrecht und zerstückelt wie in einem Topf und wie das Fleisch inmitten eines Kessels. Dann werden sie schreien zu dem Ewigen. Aber er wird ihnen nicht antworten. Ja, er wird sein Angesicht vor ihnen verbergen zu jener Zeit, so wie sie ihre Taten schlecht gemacht haben. Also hier Vers 4 zeigt, wie es ein zu spät geben wird, wenn diese ungerechten Führer einmal in der Gerichtszeit dann zum Herrn schreien, dann gibt es keine Antwort mehr. Es gibt ein zu spät. Das ist ein Prinzip, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, begonnen zum Beispiel bei der Sintflut. Es gab ein zu spät, wo die Arche verschlossen war. Und im Neuen Testament, es gibt ein zu spät für die törichten Jungfrauen. Die Türe wird einmal geschlossen sein und es gibt keine zweite Chance danach. Vers 5. So spricht der Ewige über die Propheten. Also 1 bis 4 betraf die Volksführer und jetzt spricht Gott zu den Propheten. So spricht der Ewige über die Propheten, die mein Volk verführen. Die mit ihren Zähnen beißen und rufen Frieden. Und wer ihnen nichts ins Maul gibt, gegen den heiligen sie einen Krieg. Also hier haben wir die falschen Propheten. Und das ist ein Thema, das damals aktuell war, aber eine besondere Aktualität haben soll in der Endzeit. Denn der Herr Jesus zeigt in Matthäus 24 die Periode vor seiner Wiederkunft, das wird die Periode der falschen Propheten sein. Matthäus 24, 11, und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. 24, Vers 24, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Die Endzeit ist die Zeit der Propheten, die verführen. Also darum hat dieses Wort eine besondere Bedeutung. Und was war das Kennzeichen damals für die falschen Propheten? Sie sprachen dauernd von Frieden, von einer guten Zeit. Und das ist nicht anders heute. Es sind genau die falschen Propheten, die sagen, jetzt kommt die gute Zeit. Die große Erweckung, die kommt jetzt. Obwohl die Bibel sagt, für die christianisierten Länder, dort kommt in der Endzeit der Abfall. Die Apostasia, die zum Antichristen hinführt, 2. Thessalonicher 2. Das ist nicht bezogen auf die heidnische Welt, wo das Evangelium nicht schon über Jahrhunderte etabliert war. Dort sehen wir Aufbrüche, ganz eindrücklich. Aber da, wo das Christentum war, da haben wir den Abfall. Man kann ja nur dort abfallen, wo man mal dem Bekenntnis nach dran war. Also genau hier, die Propheten, sie rufen Friede. Und wer ihnen nichts ins Maul gibt, gegen den heiligen sie einen Krieg. Also es geht ihnen darum, dass sie auch was kriegen für ihre Prophetenarbeit. Darum wird es für euch Nacht werden, ohne Vision. Und Finsternis, ohne Wahrsagerei. Und die Sonne wird untergehen über den Propheten. Und der Tag wird schwarz werden über ihnen. So werden die Seher beschämt werden. Und die Wahrsager werden vor Scham erröten. Und so werden sie alle ihren Bart verhüllen. Denn es wird keine Antwort Gottes geben. Also die Zeit kommt, wo deutlich wird, die falschen Propheten haben ständig von einem großen Aufbruch gesprochen, aber der kam nicht, sondern das Gericht kam. Und dann wird allen offenbar werden, dass sie falsch waren. Nun, Micho sagt, im Gegensatz zu den falschen Propheten seiner Zeit, ich dagegen, ich bin erfüllt mit Kraft durch den Geist des Ewigen, mit Recht und mit Stärke, um Jakob seinen Abfall kundzutun, ja, Israel seine Sünde. Er hat nicht einfach von Frieden gesprochen, sondern er hat wirklich die Sünde beim Namen genannt. Vers 9. Hört doch dieses, ihr Häupter des Hauses Jakobs. Ja, ihr Fürsten des Hauses Israels, die ihr das Recht verabscheut. Ja, die alles gerade krumm machen, indem sie Zion mit Blutschuld bauen. Ja, Jerusalem mit Unrecht. Ihre, das bezieht sich auf Jerusalem, ihre Häupter richten um Bestechungsgeschenke und ihre Priester lehren um Bezahlung und ihre Propheten wahrsagen um Geld. Das ist ja auch ein sehr interessantes Thema heute, Propheten und Geld. Da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Und sie stützen sich auf den Ewigen, indem sie sagen, ist nicht der Ewige in unserer Mitte? Nicht wird über uns ein Unglück kommen. Und jetzt kommt eine ganz interessante Prophetie. Darum, um euretwillen, wird Zion als Acker gepflügt werden. Und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen werden und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen. Den Vers haben wir heute schon angeführt. Das war doch der Vers zitiert in Jeremia. Jeremia wird gerechtfertigt, wenn er von einer Zerstörung Jerusalems spricht. Das hat ja schließlich schon der Prophet Micha etwas mehr als 100 Jahre vor ihm schon getan. Nun, wenn wir diesen Vers etwas genauer anschauen, er ist interessant. Also, viele Jahre nach Micha kam Nebukadnezar nach Jerusalem. Er belagerte im Jahr 606 vor Christus Jerusalem zum ersten Mal, zum zweiten Mal 597 und dann 586 kam die Katastrophe. Jerusalem wurde vollkommen dem Erdboden gleichgemacht, der Salomonische Tempel zerstört, die Juden gingen nach Babylon. Aber Jerusalem wurde nicht als Acker gepflügt. Das hat sich gar nicht erfüllt, damals. Da hätte man natürlich ein Problem gehabt mit Micha. Ja, der hat etwas vorausgesagt, das hat sich ja gar nicht erfüllt. Gut, kann man sagen, ja, vielleicht später. Im Jahr 70 nach Christus, nur wenige Jahrzehnte nach der Kreuzigung Jesu, kam das Urteil über Jerusalem. Die römische Armee machte in einem grausamen Krieg von 140 Tagen Jerusalem dem Erdboden gleich. Und von da an wurden die Juden über die ganze Welt zerstreut. Aber Jerusalem wurde zwar völlig zerstört und der zweite Tempel, der Tempel zur Zeit Jesu, wurde dem Erdboden gleichgemacht, aber Jerusalem wurde nicht gepflügt. Ha! Eigenartig. Später haben die Juden noch einmal einen Aufstand gegen Rom unternommen. Und zwar unter Kaiser Hadrian. Angezettelt wurde das Ganze durch Bar Kochba. Das war ein Mann, der sagte, dass er der Messias sei. Sein Name Bar Kochba, Sternensohn, wurde gedeutet als Erfüllung von 4. Mose 23, 17, wo Bileam den Messias sieht. Ich sehe ihn, aber nicht nahe. Ich schaue ihn, aber noch nicht gekommen. Es geht ein Stern hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Das ist der Messias, der Sternensohn. Und der große Rabbi Akiva, einer der großen Rabbiner im Talmud, hat erklärt, Bar Kochba ist der Messias. Das hat eine riesige messianische Bewegung ausgelöst und hat sich gesagt, jetzt kommt die Zeit der Erlösung für Jerusalem. Jetzt kommt die Zeit für den dritten Tempel. Und man hat einen Aufstand organisiert gegen Rom, um jetzt endgültig das römische Joch abzuschütteln. Jerusalem war in der Zwischenzeit schon wieder aufgebaut. Und man versuchte, Jerusalem zu erobern. Ein grausamer Krieg. Kaiser Hadrian war so wütend auf die Juden. Und in diesen drei Jahren, 132 bis 135 nach Christus, kamen etwa eine halbe Million Juden ums Leben. Und eine weitere halbe Million Verhungerte starb dahin wegen Seuchen als Folgen des Krieges. 1 Million Tote. Und Bar Kochba wurde offenbar, dass er nicht der Messias war. Aber die messianisch gläubigen Juden damals, die haben sich diesem Aufstand nicht angeschlossen. Und nun, Kaiser Hadrian war so wütend auf die Juden, dann hat er Jerusalem umgenannt, hat einen neuen Namen gegeben, Elia Capitolina. Das ist die Stadt für Jupiter, für den Jupiter, der im Kapitol in Rom verehrt wird. Er hat auf den Tempelplatz, da wo das Allerheiligste war, einen Jupiter-Tempel bauen lassen und den Tempelplatz hat er durchgepflügt. Dort ist es in Erfüllung gegangen. Das ist schon eindrücklich. Und das zeigt uns auch, wie wir beim Lesen des prophetischen Wortes eben demütig sein müssen, wenn wir etwas nicht verstehen, zuwarten. Worauf bezieht sich das genau? Bezieht sich das auf die Zerstörung durch die Babylonier, durch die Römer? Oder eben auf die zweite Zerstörung durch die Römer? Oder? Also das Wort hat sich erfüllt. Aber erst zu seiner Zeit. Und das zeigt uns, das Wort Gottes trifft immer ein. Und wir müssen halt manchmal auch ein bisschen geduldig sein. Aber eindrücklich ist, man hat ja den Prophet Micha, hat man ja auch entdeckt, in der judäischen Wüste, wo man viele Handschriften gefunden hat, Qumran und auch andere Höhlen. Auch der Prophet Micha ist da. Die Prophetie war also ganz klar vorher geschrieben. Aber dann im Jahr 135 wurde das erfüllt. Und noch mehr, also Zion, das ist der Tempelberg, wird als Acker gepflügt. Jerusalem, die Stadt, wird zu Trümmerhaufen werden, zerstört durch die Römer. Und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen. Har Habayit, Berg des Hauses, das ist der normale jüdische Ausdruck für den Tempelberg. Den hat man einfach sich selbst überlassen in der Zeit der Byzantiner. Nicht wahr? Das Römische Reich ging ja bis 312 und dann hat Kaiser Konstantin das Römische Reich christianisiert und ab dieser Zeit spricht man dann vom Byzantinischen Reich. Aber es ist nur so in der Geschichte. Die Römer wissen nicht, dass sie dann plötzlich Byzantiner geworden sind, ja? Nur, dass wir uns richtig verstehen. Aber quasi in der christlich-römischen Zeit, in der byzantinischen Zeit, hat man sich gesagt, das Judentum ist vorbei für immer. Und jetzt als Erweis dafür machen wir aus dem Tempelplatz eine Wüste, das soll alles ganz wild wuchern können und allen Mist und Unrat hat man auf dem Tempelberg, auf dem Felsen, da wo das Allerheiligste war, deponiert. Der Jupiter-Tempel kam weg, ja. Und so begann der Tempelplatz einfach wild zu wuchern. Und da hat sich das erfüllt und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen. Und erst die Muslime, die kamen dann um 638 nach Jerusalem, die haben dann den ganzen Tempelplatz geräumt, sauber gemacht und da wurde der Felsendom auf den Ort des Allerheiligsten, den Felsen gebaut und südlich davon die El-Aqsa-Moschee. Aber schon eindrücklich, alles im Laufe der Jahrhunderte hat dann seine Erfüllung gefunden. Und jetzt kommt, nach dieser Gerichtsverkündigung, kommt wieder Gottes Gnade. 4 Vers 1. Aber am Ende der Tage. Das bedeutet einfach in der Endzeit. Aber am Ende der Tage wird der Berg des Hauses, Har Habayit, der Tempelberg, wird der Berg des Hauses des Ewigen feststehen auf dem Gipfel der Berge. Und er wird erhaben sein über die Hügel. Und es werden zu ihm strömen die Völker. Und so werden viele Nationen hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Haus des Ewigen. Ja, zum Haus des Gottes Jakobs. Er wird uns lehren aus seinen Wegen und wir wollen wandeln auf seinen Pfaden. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen. Ja, das Wort des Ewigen von Jerusalem. Hier haben wir nun die Zeit, wenn der Herr Jesus als Richter zurückkehrt und König sein wird in Jerusalem, wie wir das ja schon hatten. Der König an ihrer Spitze, 2 Vers 13. da wird er die Regierung, die Weltregierung aufrichten von Jerusalem aus. Und im tausendjährigen Reich werden dann die Völker, die müssen ständig nach Jerusalem kommen zum neuen Tempel. Wie er beschrieben wird in Hesekiel 40 bis 48. Also hier wird ganz klar der Tempelberg erwähnt und die Völker werden dorthin kommen. Auch da haben wir wieder einen Hinweis darauf, dass es tatsächlich einen dritten Tempel geben wird. Das ist der Tempel der messianischen Zeit, wenn der Herr Jesus wiederkommt und alles dann ausführen wird nach den Plänen von Hesekiel. Andere Stellen, wie in Joel, das haben wir ja früher behandelt, zeigen, dass der Tempel schon gebaut wird vor der großen Trübsal, aber am Anfang der Trübsal wird er entweiht. Und dann, wenn der Herr Jesus zurückkommt, wird er ihn wieder neu einweihen und nach Hesekiel massiv ausbauen. Und was wird noch geschehen? Nach Sacharja 14 wird der Tempelberg wird aufgefaltet werden. Und andere Gebiete werden abgeplattet werden. Das sind wieder diese geologischen Katastrophen, die geschehen werden zur Zeit der Wiederkunft Christi. Micha 1. Und darum steht hier vom Tempelberg, er wird feststehen auf dem Gipfel der Berge, Vers 1, und er wird erhaben sein über die Hügel. Das kommt dieser Auffaltung gleich. Ja, und dann Vers 3, und er wird richten zwischen den Völkern und Recht sprechen mächtigen Nationen bis in die Ferne. In Matthäus 25 kommt der König zurück, Vers 31, er wird auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und dann werden die Völker vor ihm versammelt und sie werden getrennt in Schafe auf seiner rechten Seite und in Böcke auf seiner linken Seite. Das ist das Gericht, das der Herr Jesus dann unter den Völkern ausüben wird am Anfang des tausendjährigen Reiches. Nicht zu verwechseln mit dem Endgericht nach dem tausendjährigen Reich, wenn die Toten alle, die je gelebt haben, ungläubig gestorben sind, die werden dann auferweckt werden und vor dem großen weißen Thron abgeurteilt und in den Feuersee geworfen werden. Offenbarung 20. Aber das müssen wir unterscheiden. Es gibt das Gericht der Lebendigen. Das ist Matthäus 25. Das ist dieses Gericht von Micha 4, Vers 3. Und das Gericht der Toten. Offenbarung 20. Nach dem tausendjährigen Reich. Also diese zwei Gerichte müssen wir unterscheiden. In dazwischen liegen 1000 Jahre. Weiter lesen wir, und sie werden ihre Schwerter umschmieden zu Pflugscharen und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Die UNO hat ja das als künstlerische Darstellung vor ihrem Gebäude in New York. Jemand, der so Schwerter umschmiedet zu Pflugscharen, Speere zu Winzermessern. Das war übrigens ein Geschenk der gottlosen Sowjetunion an die UNO. Unglaublich, wenn man denkt. Ja, das ist ja das Ideal der UNO. Frieden auf dieser Erde. Aber die UNO hat es nie geschafft. Und sie klemmt auch Kriege ab, bevor man von einem Sieger und einem Verlierer sprechen kann. Und dann sagen die einen, A ist der Verlierer und nein, die anderen sagen, B ist der Verlierer. Niemand weiß es. Ja gut, aber dann geht der Konflikt immer weiter. Ich war im Zweiten Weltkrieg, wusste man, Deutschland, Nazi-Deutschland hat verloren. Und die Alliierten haben gewonnen. Also wer sagt jetzt, was zu tun ist? Ja, die Gewinner. Nicht Nazi-Deutschland hat gesagt, was man jetzt macht. Sondern die Alliierten haben gesagt. Und die UNO hat nach dem Zweiten Weltkrieg diese Taktik durchgeführt, man bricht die Kriege ab, bevor sie fertig sind, und dann können die Verlierer den Gewinnern sagen, was zu tun ist. So läuft das. Ja gut, aber ihr Ideal ist Friede auf dieser Erde und sie bringen es nicht hin. Das wird erst der Messias bringen. Und solange die UNO den Messias ablehnt, also die Weltgemeinschaft, wird der Friede auch nie kommen. Ja, erst in der Zeit des Herrn Jesus kommt es dazu, dass es keine Rekrutenschule mehr gibt. Und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Ja, den Krieg lernt man in der Rekrutenschule. Und dann im Wiederholungskurs oder wie das auch organisiert wird, ja? Vers 4. Und ein jeder wird unter seinem Weinstock sitzen und unter seinem Feigenbaum. Und niemand wird sie in Schrecken versetzen, denn der Mund des Ewigen der Heerscharen hat gesprochen. Das beschreibt so schön diese Sicherheit, Frieden und Sicherheit im tausendjährigen Reich. Da wird Wohlfahrt, Wohlstand für alle Völker kommen. Auch wieder ein Ideal, das die UNO anstrebt, aber ohne den Erlöser. Und es kommt nie. Wie lange will man schon den Hunger in der Welt ausrotten? Aber noch heute Abend werden 800 Millionen hungrig zu Bett gehen. Unglaublich, trotz all der Bemühungen. Aber die Korruption in dieser Welt macht alles kaputt. Der Jesus wird das bringen. Ruhe und Friede und Sicherheit. Niemand wird sie in Schrecken versetzen. Denn der Mund des Ewigen der Heerscharen hat gesprochen. Vers 5. Denn alle Völker werden wandeln, ein jeder im Namen seines Gottes. Aber wir werden wandeln im Namen des Ewigen unseres Gottes, für immer und ewig. Ein ganz eigenartiger Vers. Der erklärt sich so, der Jesus kommt wieder. Und er wird auch verhindern, dass dieser Weltkrieg in der großen Trübsal von 3,5 Jahren vor seiner Wiederkunft zur Auslöschung der Menschheit führt. Er verhindert das. Und dann wird der Herr Jesus Ordnung in diese Welt bringen, zuerst in verschiedenen Kriegen, und dann wird er beginnen, Recht zu sprechen, alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Aber das ist alles ein Prozess. Nicht einfach die ganze Welt wird da plötzlich in einem Monat ist da alles geklärt. Das wird am Anfang des tausendjährigen Reiches ein Prozess sein. Und so gibt es noch Leute, Völker, die wandeln, an jeder im Namen seines Gottes. Und der gläubige Überrest aus Israel sagt, aber wir werden wandeln im Namen des Ewigen unseres Gottes, für immer und ewig. Aber der Herr Jesus wird dann alle Völker richten und diejenigen, die ihn ablehnen, kommen unter das Gericht der Lebendigen, sie werden sterben und die anderen werden übrig bleiben fürs tausendjährige Reich. Erst so kommt der Friede und dann die Tatsache, wie es in Jesaja 11 heißt, dass die ganze Erde voll sein wird der Erkenntnis des Herrn. So wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Aber es kommt nicht sofort. Es ist ein Prozess. Und hier sehen wir gerade den Anfang nach der Wiederkunft Christi. Vers 6. An jenem Tag, das ist ein Ausdruck, der immer wieder vorkommt in der Prophetie der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, bezeichnet einfach die Endzeit. An jenem Tag, Spruch des Ewigen, werde ich das Hinkende sammeln und das Vertriebene zusammenbringen und die ich übel zugerichtet habe. Und ich werde das Hinkende zu einem Überrest machen und das Entfernte zu einer mächtigen Nation. Und der Ewige wird über sie König sein auf dem Berg Zion von nun an bis in Ewigkeit. Ja, hier haben wir auch wieder eine Zusammenfassung. Die Juden werden gesammelt aus der ganzen Welt in der Endzeit, zurückgeführt ins Land. Sie werden eine mächtige Nation. Ja, das Volk, das ständig gehasst und verfolgt war und sich nicht verteidigen konnte, wird zu einer mächtigen Nation. Und dann wird der Ewige über sie König sein, auf dem Berg Zion in Jerusalem. Also hier wird diese ganze Rückführung zusammengefasst. Aber ausführlicher ist es eben, wie gesagt, in Hesekiel 33 bis 48 beschrieben. Das Ganze wird in Phasen verlaufen. Zuerst kommen sie zurück im Unglauben, unrein. Sie werden gereinigt und dann kommt der vollkommene Zustand. Das wird hier alles so schön zusammengefasst in einer Schau. Von nun an bis in Ewigkeit. Wie soll man das verstehen? Ich habe gemeint, das tausendjährige Reich geht 1000 Jahre. So steht es ja in Offenbarung 20. Nun ist wichtig, Olam im Alten Testament, ist eigentlich ein breiter Ausdruck, der kann bedeuten ein langes Zeitalter oder Ewigkeit im absoluten Sinn. Zum Beispiel, wenn steht in 1. Mose, El Olam, Gott der Ewigkeit, dann ist klar, es ist ewig. Aber Ewigkeit hat manchmal die Bedeutung, solange die Erde besteht, bis ans Ende der Welt. Aber in dem Fall kann man im Alten Testament nicht ganz eindeutig sagen, wenn es ewig ist. Das ist ja immer zweideutig, oder? Ist jetzt Olam lange Zeit oder ist es ewig? Oh, es gibt doch eine Möglichkeit. In jeder Sprache kann man alles sagen. Was sagt man dann auf Hebräisch? Le'olmei Olamim. In die Zeitalter der Zeitalter. Und genau dieser Ausdruck wird im Neuen Testament, im Griechischen, aufgenommen. An vielen Stellen, wo es heißt, und sie werden gepeinigt werden in die Zeitalter der Zeitalter. Er ist Aionas ton Aionon, entspricht genau dem hebräischen Ausdruck Le'olmei Olamim. Und dann weiß man, das ist ewig, 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 ohne Ende. Ganz eindeutig. Die Alphasöhne haben an dieser Zweideutigkeit von Olam, und übrigens auch Aion ist zweideutig im Neuen Testament, Zeitalter oder Ewigkeit, da haben sie angeknüpft und haben gesagt, die Hölle ist nicht ewig. Die geht nur lange. Lange Zeitalter. Das ist falsch. Die verstehen nicht Hebräisch und wissen auch nichts vom Griechischen. Dieser Ausdruck ist eindeutig, wenn man auf Hebräisch sagen wollte, absolut eindeutig, ewig, dann ist es Le'olmei Olamim. Ja, also Vers 8. Und du, du Herdenturm, du Ophel der Tochter Zion, zu dir wird kommen, ja, gelangen wird zu dir die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Hier wird der Ophel erwähnt. Ich habe das erklärt in der Fußnote 49. Ophel bedeutet auf Hebräisch Hügel, ist aber eine Ortsbezeichnung in Jerusalem. Ophel bezeichnet den Bereich des Südabhangs des Zionsberges, unmittelbar unterhalb des Tempelplatzes und oberhalb der Davidsstadt. Das alte Jerusalem, zur Zeit von Melchisedek, zur Zeit von David, das war ein Städtchen am Südabhang des Tempelberges Zion oder Moria. Die Bergspitze, das sollte der Tempelplatz sein. Und eben der Bereich zwischen der Bergspitze mit dem ganzen Tempelplatz bis zum Beginn der Davidstadt, das war der Ophel. Und ganz oben bei der Davidstadt, also beim Beginn des Ophels, dort hat David seinen Palast gehabt. Übrigens, vor ein paar Monaten wurde genau in dem Bereich ein gewaltiger Palast ausgegraben. Also, es ist eigentlich auf der Hand liegend, heute ist, seit einigen Monaten, ist der Davidspalast wieder ans Licht gekommen. Und dort wird die frühere Herrschaft wieder hinkommen, wenn nämlich der Ben-David, der Sohn Davids, der Messias, dort regieren wird. Unterhalb des Tempelplatzes, am Ende des Ophels, beim Beginn der Davidstadt. Dort wird die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem, wieder hinkommen. Nun kommt ein neuer Abschnitt, Vers 9. Jetzt! Warum erhebst du ein Klagegeschrei? Ist etwa kein König in dir? Oder ist ein Ratgeber umgekommen, dass dich Wehen ergriffen haben wie eine Gebärende? Winde dich in Wehen, lass hervorbrechen, Tochter Zion, wie eine Gebärende. Denn nun wirst du aus der Stadt ausziehen und auf dem Feld wohnen, und du wirst nach Babylonien gehen. Dort wirst du gerettet werden. Dort wird der Ewige dich erlösen aus der Hand deiner Feinde. Da hat Micha nun die Zerstörung Jerusalems und die Wegführung nach Babylon angekündigt, die sich erfüllt hat, 606 bis 586 vor Christus. Sehen wir, der Prophet ist so umfassend. Eben einmal beschreibt er die Zerstörung Jerusalems unter Kaiser Hadrian, einmal beschreibt er eben die Zerstörung Jerusalems unter Nebukadnezar, und da steht, du wirst nach Babylonien gehen. Aber du wirst wieder zurückkehren. Es gibt ein Zurück aus der babylonischen Gefangenschaft. Der Ewige wird dich erlösen. Und eben nach 70 Jahren Herrschaft Babels kamen die Perser, und Kores, der damalige König, hat den Juden gesagt, Esra 1, kehrt zurück, baut die Stadt Jerusalem wieder auf und auch den Tempel. Und dieser Kores, wie ich das schon erwähnt habe heute Morgen, wurde mit Namen 170 Jahre vor seinem Auftreten in der Geschichte von Jesaja prophezeit, dass er sagen wird, der Tempel soll gebaut werden, die Stadt soll gebaut werden. Der Iran hatte mal eine andere Haltung zu Israel. Schon eindrücklich. Die haben den Tempelbau der Juden in Jerusalem, den Wiederaufbau eines halbautonomen Judenstaates, das haben sie ermöglicht. Und heute sind sie Todfeinde. Und diese Erlösung, da aus der Hand der Feinde, hatte Gott gewirkt durch die alten Iraner. Dort wird der Ewige dich erlösen aus der Hand deiner Feinde. Jetzt kommt wieder ein neuer Abschnitt. Und nun, ja, merken wir, Vers 9, jetzt, wie das springt der Prophet genau in die Zeit der Zerstörung Jerusalems unter Nebukadnezar und schildert das als eine momentane Gegebenheit. Und jetzt wieder wird ein Ereignis lebendig eingeführt mit nun. Und nun haben sich gegen dich versammelt viele Nationen, die da sprechen, sie werde entweiht. Ja, unsere Augen sollen ihre Lust sehen an der Tochter Zion. Aber sie kennen nicht die Gedanken des Ewigen. Ja, sie verstehen nicht seinen Ratschluss, dass er sie sammelt wie Garben in die Tenne. Steh auf und dresche, Tochter Zion, denn dein Horn mache ich zu Eisen und deine Hufe mache ich zu Kupfererz. Und du wirst viele Völker zermalmen und ich werde ihre Beute dem Ewigen weihen. Ja, jetzt werden wir gleich sehen, immer klar, hier haben wir die Zerstörung Jerusalems in der Endzeit, die noch zukünftig ist. Es ist so, in der Zukunft wird der größte falsche Messias auftreten, der Antichrist. Übrigens, ohne das jetzt zu begründen, nach der Entrückung der Gemeinde. Er wird auf dem Tempelplatz in Jerusalem ein Götzenbild aufstellen und die Masse der Juden wird das akzeptieren. Aber die Juden, die sich bekehren werden nach der Entrückung, werden das nicht akzeptieren. Und dann wird Gott seine schützende Hand von Israel wegnehmen. Und die Völker rund um Israel werden Israel vollkommen überrennen. Das haben wir schon miteinander gesehen in Joel 1 und 2 zum Beispiel, was ganz ausführlich beschrieben wird, wie Israel überrannt wird. Ein Land, das ist wie der Garten Eden, wird verwandelt in eine totale Verwüstung und wird verbrannt. Aber nun kommen diese vielen Nationen gegen Israel, gegen die Tochter Zion. Aber sie verstehen Gottes Ratschluss nicht. Sie meinen, sie können jetzt Israel endgültig ausrotten. Aber es heißt hier, Vers 12 am Schluss, ja, sie verstehen nicht seinen Ratschluss, dass er sie sammelt wie Garben in die Tenne. Wie macht man das? Die Garben werden in die Tenne gebracht und dann wird der Spreu vom Weizen getrennt. Der Spreu wird dann verbrannt, aber die Körner werden gesammelt. Und so macht das Gott mit Israel. Es wird zu einer Scheidung kommen zwischen den Gottlosen, die unter das Gericht fallen, und dem treuen Überrest, der sich bekehren wird. Und so lesen wir in Sacharja 13, Vers 8, ich habe das schon mal erwähnt, 2/3 werden in der großen Trübsal, wenn Israel von Norden her unter der Leitung von Syrien überrannt wird. 2/3 wird umkommen. 1/3 wird sich bekehren. Das ist der Überrest Israels. Schrecklich. Aber wenn man denkt, es würde sich noch in der Zukunft 1/3 der Schweiz bekehren, das sind ja Dimensionen, die sind völlig fern von jeglichen Ansätzen, die man heute sehen könnte. Aber für Israel besteht diese Verheißung, 1/3 wird nicht umkommen, sondern wird errettet werden, wird umkehren. Und das ist dann eben der Weizen. Die werden aus dieser schrecklichen Gerichtszeit herauskommen, aber die Spreu wird unter das Gericht fallen. Das ist Gottes Plan. Aber die Heiden, die Völker rund um Israel, die wissen nichts von Gottes Plan. Sie haben nur Hass. Und dieser Überrest wird dann auch militärisch überaus erfolgreich sein. Da haben wir viele Stellen, die es zeigen. Unglaublich, was die dann für Eroberungen plötzlich im Nahen Osten anstellen werden. Aber erst in dieser Schlussphase. Vers 13 nochmals. Steh auf und dresche, Tochter Zion. Denn dein Horn mache ich zu Eisen. Also es ist ein Vergleich mit einem Tier, mit einem Ochsen, der dreschen muss. Ja? Und da läuft ja der Ochsen über das Ausgebreitete auf dem Boden. Aber die Hufe aus Horn, die macht Gott zu Eisen. Und deine Hufe mache ich zu Kupfererz. Und du wirst viele Völker zermalmen. Und ich werde ihre Beute dem Ewigen weihen. Dann wird zum Beispiel in Erfüllung gehen, was man liest in Hesekiel. Nur ein Beispiel, aus viel, 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 viel mehr. Hesekiel 25, eine ganz schreckliche Stelle. Es geht da um die Philister und um ihren Landstrich am Meer. Der Gazastreifen war ja von alters her das Gebiet der Philister. Und Palästinenser ist ein anderes Wort, lateinisch umgeformt von Philister. So spricht der Herr, der Ewige. Weil die Philister mit Rachsucht gehandelt und Rache geübt haben, mit Verachtung des Lebens, zur Zerstörung in ewiger Feindschaft, darum so spricht der Herr, der Ewige. Siehe, ich werde meine Hand gegen die Philister ausstrecken und werde die Kreter, die Philister kamen ja ursprünglich, ganz ursprünglich aus der Ägäis von Kreta her, werde die Kreter ausrotten und den Überrest an der Küste des Meeres vertilgen. Und ich werde durch Züchtigung des Grimmes große Rache an ihnen üben. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Rache über sie bringe. Schrecklich, das ist ein Teil von dem, was hier steht. Und du wirst viele Völker zermalmen und ich werde ihre Beute dem Ewigen weihen. Vers 14. Jetzt dränge dich zusammen, Tochter der Kriegsschar. Ich habe hier noch erklärt, das eigenartige Wort Kriegsschar, Fußnote 53, im Hebräischen ein Wortspiel. Der Kriegerschar, wörtlich Gedränge, das heißt zusammengedrängte Truppe, bedeutet. Also wörtlich, jetzt dränge dich zusammen, Tochter des Gedränges. Da wird jetzt Jerusalem angesprochen. In der großen Trübsalszeit belagert von den feindlichen Armeen, die von Norden her alles überrannt haben. Jetzt dränge dich zusammen, Tochter der Kriegsschar. Im nächsten Vers sprechen die Männer von Jerusalem. Man hat eine Belagerung gegen uns aufgerichtet. Mit dem Stab schlagen sie auf den Backen den Richter Israels. Ja, so kommt das ganz unverhofft, das mit dem Stab auf den Backen geschlagen. Aber das ist die prophetische Antwort. Warum wird es zu dieser schrecklichen Belagerung von Jerusalem kommen, die auch in Sacharja 14 am Anfang beschrieben wird? Nun, der Grund ist der, weil das Volk Gottes dem Richter Israels mit dem Stab auf den Backen geschlagen hat. Und jetzt können wir lesen, wo sich das erfüllt hat, als die römischen Soldaten im Auftrag des obersten jüdischen Gerichtshofes den Messias misshandelt haben. Matthäus 27, Vers 29, und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand. Und sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spieen ihn an, nahmen das Rohr und schlugen ihn auf den Kopf. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an und sie führten ihn hin, um ihn zu kreuzigen. Man hat eine Belagerung gegen uns aufgerichtet. Das ist die Belagerung von Sacharja 14, wie gesagt, ich lese das auch noch vor, um dem Ganzen noch mehr Profil zu geben. siehe, ein Tag kommt für den Herrn. Da wird deine Beute verteilt werden in deiner Mitte. Und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln. Alle, meint hier alle Nationen ringsum. Denn Kapitel 12, 13, 14 hängt ja direkt zusammen. Und in Kapitel 12, Vers 2 heißt es, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und alle Völker, alle diese Völker kommen gegen Jerusalem. Und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln. Und die Stadt wird eingenommen. Und die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen. Aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und dann kommt schließlich am Ende der Drangsal der Befreier, Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten, wie an dem Tag, da er streitet, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Vers 5 am Schluss. Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Das ist diese Belagerung. Nun, Sie sagen, man hat eine Belagerung gegen uns aufgerichtet und jetzt wird die Antwort gegeben. Warum? Mit dem Stab schlagen sie auf den Backen den Richter Israels. Das ist die Schändung, die Misshandlung des Messias führt schließlich auch noch zu diesem Gericht in der Endzeit. Aber dann in dieser Gerichtszeit wird ein Drittel den Messias erkennen und zu ihm umkehren. Und jetzt möchte natürlich jeder Leser wissen, wer ist denn eigentlich dieser Richter Israels? Und wir haben gesehen, in Micha geht es immer wieder um den Richter Israels und um den Hirten Israels. Jetzt wird erklärt, und du, Bethlehem Ephrata, zu klein dafür, um unter den Tausendschaften von Juda zu sein, aus dir wird für mich hervorkommen, der Herrscher in Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von Alters her, von den Tagen der Ewigkeit her. Der Richter Israels, das ist der Mann aus Bethlehem. Er soll in Bethlehem geboren werden. Obwohl Bethlehem ein kleines Dorf war, ist es doch nicht zu klein, um einmal der Geburtsort des Messias zu werden. Und dieser Mann soll als Kind in Bethlehem geboren werden. Aus dir wird für mich hervorkommen, der Herrscher in Israel sein soll. Aber dieser Mann wird nicht nur ein Mensch sein, sondern gleichzeitig Gott. Und seine Ausgänge sind von Alters her, von den Tagen der Ewigkeit her. Der ewige Gott wird Mensch in Bethlehem. Ist nicht schön? Wir kennen doch alle diesen Vers. Und er wird ja auch zitiert in der Weihnachtsgeschichte in Matthäus 2. Aber man beschäftigt sich oft nicht mit dem Zusammenhang, in dem er vorkommt. Es ist sehr dramatisch, was da erzählt wird. Es geht um die große Drangsal. Jerusalem wird zum letzten Mal verwüstet in der Geschichte. Man hat eine Belagerung gegen uns aufgerichtet. Es ist der Richter Israels, den man auf den Backen geschlagen hat. Und diese Misshandlung wird dazu führen. Wer ist dieser Richter? Der Mann aus Bethlehem, der ewige Gott, der als Mensch in Bethlehem geboren werden soll. Bethlehem heißt Haus des Brotes. Gut Deutsch, Brothausen. Und der Mann aus Bethlehem sagte später in der Predigt in Kapernaum, in der Synagoge, Johannes 6, ich bin das Brot aus dem Himmel, das der Welt das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Das ist der Mann aus Brothausen. Vom Himmel, von der Ewigkeit her, in die Welt gekommen, um dieses Brot zu bringen. Um Herrscher in Israel zu sein. Um der Richter Israels zu werden. Vers 2. Darum wird er sie preisgeben. Das sie bezieht sich auf Israel, das ja im Vers davor erwähnt wurde, der Herrscher in Israel sein soll. Darum wird er sie preisgeben, bis zur Zeit deine Gebärende gebiert. Und der Überrest seiner Brüder wird umkehren, zusammen mit den Söhnen Israels. Das weist hin auf eine endzeitliche Umkehr in Israel. Aber zuerst muss Israel für eine Zeit preisgegeben werden. Und dann lesen wir aber in Vers 3, die Wende kommt in der Endzeit und er wird dastehen und weiden in der Kraft des Ewigen. Aha, der Richter Israels, der Mann aus Bethlehem, das ist auch der gute Hirte, der einmal Israel weiden wird. In der Erhabenheit des Namens des Ewigen seines Gottes. Und sie werden ruhig wohnen. Fußnote, das heißt, Israel wird in Sicherheit im eigenen Land leben. Im tausendjährigen Reich, wenn er wiederkommt. Denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Merken wir, wie in diesen Versen wird das erste Kommen, das zweite Kommen so schön in einem zusammengedrängten Panorama aufgezeigt. In Bethlehem wird er geboren werden, er wird dann misshandelt werden, aber am Schluss wird er kommen und Israel befreien, als der Hirte Israels, und wird dann über die ganze Welt bis an die Enden der Erde herrschen in Frieden, im tausendjährigen Reich. Vers 4. Und dieser wird Friede sein. Assyrien, jetzt kommt ein schreckliches Wort, so ganz für sich gestellt. Assyrien. Das war ja das Schreckenswort zur Zeit von Micha. Das war ja diese grauenhafte Großmacht, vor der alle zitterten. Assyrien. Wenn es kommen wird in unser Land und wenn es eintreten wird in unsere Paläste, dann werden wir gegen es 7 Hirten aufstellen. Ja, 8 Fürsten über Menschen. Assyrien, so wird hier dieser Feind genannt, der in der Endzeit Israel überrennen wird. Und ich habe schon erklärt, Nordirak ist das Kerngebiet von Assyrien. Aber dann hat ja Assyrien den ganzen Nahen Osten erobert. Und Micha schrieb ja zur Zeit, als Assyrien ein Großreich war im Nahen Osten. Und all diese heute islamischen Völker im Nahen Osten beherrscht hatte. So wird in Endzeit dieses Assyrien wieder eine Rolle spielen. Das heißt, all diese Völker, die früher das assyrische Reich gebildet haben und gegen Israel gekommen sind, die werden in der Endzeit wiederkommen. Und was hält sie heute zusammen? Das wissen wir, ihre gemeinsame Religion, der Islam. Und der darin begründete Hass gegen Israel, gegen Juden. Assyrien. Wenn es kommen wird in unser Land und wenn es eintreten wird in unsere Paläste, dann werden wir gegen es 7 Hirten aufstellen, ja 8 Fürsten über Menschen. Hier spricht nun der gläubige Überrest, der am Ende der Drangsalszeit in diese Kämpfe dann eingreifen wird. Nicht wahr? Der Herr Jesus hat ja erklärt in Matthäus 24, den gläubigen Juden, wenn ihr an heiligem Ort, auf dem Tempelplatz, ein Götzenbild seht, dann sollt ihr fliehen auf die Berge. Bevor die große Drangsalszeit beginnt, wenn Gott seine schützende Hand von Israel wegnimmt, werden die bekehrten Juden, die sich nach der Entrückung bekehren, noch vor der großen Drangsal, die werden das Neue Testament lesen und wissen, aha, jetzt kommt die Flucht. Und die werden ins Ausland flüchten, nach Jordanien. Und dort wird sie Gott 3,5 Jahre verschonen und ernähren, Offenbarung 12. Aber die kommen am Schluss zurück und werden diese gewaltigen Eroberungskämpfe durchführen und auch gegen Assyrien, dieses Völkergemisch, das von Norden her Israel überrennen wird, werden sie schlagen. Assyrien, wenn es kommt, wenn kommen wird in unser Land und wenn es eintreten wird in unsere Paläste, dann werden wir gegen es 7 Hirten aufstellen. Ja, 8 Fürsten über Menschen, also 8 militärische Führer. Und sie werden das Land Assyrien mit dem Schwert weiden. Ja, das Land Nimrods in seinen Toren. Die werden also die Armee zurückschlagen bis in den Nordirak. Interessant, Babylon wird nicht erwähnt. Südirak wird eine Totalverwüstung erleben. Und darum wird in diesem endzeitlichen Kampf gegen Israel werden alle möglichen Völker aus dem Nahen Osten namentlich erwähnt. Also der Libanon wird erwähnt, Syrien wird erwähnt, Ägypten wird erwähnt, Jordanien, Nordirak und so weiter, aber nicht Babylonien, der Südirak. Dort wird es noch eine völlige Verwüstung geben, aber der Überrest wird dann die Weine zurückschlagen bis in den Nordirak. Ja, das Land Nimrods in seinen Toren. 1. Mose 10 erklärt ja, wie Nimrod ein Reich auch im Nordirak aufgebaut hatte, im Land von Ninive. Und er wird uns retten von Assyrien. Das ist der Mann aus Bethlehem. Wenn es kommen wird in unser Land und wenn es eintreten wird in unsere Grenzen. Ja, weil der Herr Jesus dann am Ende der Drangsal auf dem Ölberg erscheinen wird und er wird die gläubigen Juden dann aus der größten Not heraus befreien. Vers 6. Und der Überrest Jakobs wird sein inmitten vieler Völker, wie der Tau von dem Ewigen, wie der Regenschauer auf das Kraut, das nicht auf einen Menschen wartet und nicht hart auf die Menschensöhne. Der Überrest Jakobs, das ist dieser Drittel, der umkehren wird. Sie werden zu einem Segen werden inmitten der ganzen Welt. Eine Erfrischung. Nicht wahr? Jetzt haben wir das alles so bisher angeschaut, vor allem wörtlich, was bedeutet es für Israel? Aber wir machen eben heute ein Bibelstudium. Das ist nicht genau das gleiche wie eine Predigt. In der Predigt versuchen wir, das Wort Gottes auf unsere Bedürfnisse anzuwenden. Aber die erste Arbeit, die man machen muss, ist zuerst einmal genau lernen, was steht im Bibeltext, was bedeutet er wörtlich. Und dann kann man sich fragen, und was kann ich jetzt daraus lernen für uns, für mich, für uns? Hier, zum Beispiel hier, nur so als Beispiel, wie man jetzt das dann eben gebrauchen kann, auch in Predigten, in Andachten. Der Überrest wird sein wie der Tau, wie der Regenschauer auf das Kraut. Jetzt können wir uns fragen, sind wir als Gläubige auch so? Eine Erfrischung für andere. So wie der Regen in der Hitze plötzlich eine wunderbare Erfrischung sein kann. Oder sind wir für die Gläubigen einfach eine Belastung? Oder können wir ihnen auch Erfrischung bringen? Dann gleichen wir dem Überrest. Vers 7. Und der Überrest Jakobs wird sein unter den Nationen, inmitten vieler Völker, wie ein Löwe unter den Tieren des Waldes. Wie ein Junglöwe unter den Kleinviehherden, der, wenn er vorübergeht, zertritt und zerreißt und niemand errettet. Hoch erhoben sei deine Hand über deine Bedränger und alle deine Feinde sollen ausgerottet werden. Das weist wieder hin auf diese Siege des Überrestes am Ende der großen Drangsalszeit. Vers 9. Und es wird geschehen an jenem Tag. Spruch des Ewigen. Da werde ich ausrotten deine Pferde aus deiner Mitte und zugrunde richten deine Wagen und ich werde ausrotten die Städte deines Landes und niederreißen alle deine Festungen und ich werde ausrotten aus deiner Hand die Zaubereien. Und so wirst du keine Wahrsager mehr haben. Und ich werde ausrotten deine Götzenskulpturen und deine Steinmale aus deiner Mitte. Und ich werde herausreißen deine Ascherim aus deiner Mitte und zerstören deine Städte. Und ich werde im Zorn und im Grimm Rache üben an den Nationen, die nicht gehört haben. Hier haben wir auch wieder eine Beschreibung, wie eben das Gericht in der Endzeit über Israel kommt. Aller Okkultismus wird ausgerottet werden. Das ist nicht ein kleines Thema in Israel. Wenn man denkt an die Kabbala, das ist eine sehr wichtige Richtung innerhalb des orthodoxen Judentums, das ist reine Magie. Das ist reiner Okkultismus unter religiöser Bemäntelung. Es gibt auch Christen, die interessieren sich für Kabbala. Und da betreten sie ein ganz, ganz gefährliches Gebiet. Und Kabbala kann also gehen bis zu Mordmagie. Zum Beispiel ist ja den meisten bekannt, Rabin. Bevor Rabin ermordet wurde, hatten gewisse kabbalistische Rabbiner ein Ritual gemacht, ein Mordritual. Und dann kam die Ermordung. Also so ähnlich wie beim Voodoo-Kult. viel größeres Problem, als man denkt, der Einfluss der Kabbala, der manche orthodoxen Juden wirklich in okkulter Verstrickung hält. Und wir finden hier auch Götzendienst erwähnt. Das überrascht uns, denn 2000 Jahre lang war Götzendienst im Judentum kein Problem. Aber das hat sich geändert im 20. Jahrhundert, und zwar mit der totalen Liberalisierung. Es ist immer mehr Juden gegeben, die haben das Judentum völlig aufgegeben, die Bibel, keine Autorität, ob Gott existiert, kann man nicht sagen. Und plötzlich haben Leute begonnen, sich zu interessieren für Hinduismus, für Buddhismus. Es gibt viele junge Leute in Israel, die sind von solchen hinduistischen Ideen sind die vernebelt. Und darum ist das sehr aktuell, wenn hier gesprochen wird über Ausrotten deine Götzenskulpturen, deine Steinmale aus deiner Mitte. Herausreißen deine Ascherim. Kapitel 6, jetzt kommt der letzte Teil. Hört doch, wieder diese Markierung, hört doch, was der Ewige sagt. Steh auf, führe einen Rechtsstreit mit den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Hört ihr Berge den Rechtsstreit des Ewigen und ihr Beständigen, ihr Grundfesten der Erde. Denn der Ewige hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk. Ja, mit Israel will er rechten. Also Gott will eine Gerichtsverhandlung mit seinem Volk, das ihm Vorwürfe macht. Und jetzt kommt diese verwunderliche Frage, dass Gott sich so herablässt. Vers 3. Mein Volk, was habe ich dir angetan? Wo und womit habe ich dich ermüdet? Lege Zeugnis ab gegen mich. Jetzt könnt ihr mal aussagen, was hat Gott falsch gemacht? Auch das können wir natürlich sehr aktualisieren, denn es gibt auch in unserer Gesellschaft viele Menschen, die klagen Gott an. Wie kann Gott nur? Wieso lässt er zu, dass so viele Babys im Krieg sterben und so weiter? Wo ist Gott? Und jetzt fragt Gott, was habe ich dir angetan? Womit habe ich dich ermüdet? Lege Zeugnis ab gegen mich. Und jetzt erzählt Gott. Vielmehr habe ich dich doch heraufgeführt aus dem Land Ägypten. Jetzt fängt Gott an zu erzählen, wie er Israel vom Anfang an durch die Geschichte geführt hatte. Das vielmehr will sagen, das heißt, ich habe dir nichts Böses angetan, wie in Vers 3 meinen könntet, sondern vielmehr nur Gutes. Vielmehr habe ich dich doch herausgeführt aus dem Land Ägypten und aus dem Haus der Sklaverei habe ich dich erlöst. Und ich habe von deinem Angesicht her gesandt Mose, Aaron und Miriam. Mein Volk, gedenke doch, was geplant hatte Balak, der König von Moab. Der wollte doch das Volk Israel verfluchen und hat dafür diesen Wahrsager Bileam holen lassen. Mein Volk, gedenke doch, was geplant hatte Balak, der König von Moab, und was ihm Bileam, der Sohn Beors, geantwortet hatte. Er durfte ja Israel nicht verfluchen, sondern musste Israel segnen. Also das ist eine Anspielung auf die Kapitel 4. Mose 22 bis 25. Gedenke doch dessen, was von Schittim bis Gilgal geschehen ist. Israel kam in Schittim an, in der Ebene des Toten Meeres, 4. Mose 25, und dann ging die Reise weiter bis Josua 5. Da kamen sie dann in Gilgal bei Jericho an. Gedenke doch dessen, was von Schittim bis Gilgal geschehen ist. Lest doch mal all diese Kapitel durch und seht, was Gott seinem Volk getan hat. Wie er Fluch abgewendet hat und sein Volk segnen wollte, obwohl sie so untreu waren, immer wieder. Damit du die gerechten Taten des Ewigen erkennst. Und jetzt kommt ein Israelit, der fragt, womit soll ich dem Ewigen entgegentreten? Mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich ihm entgegentreten mit Brandopfern? Mit einjährigen Kälbern? Wird der Ewige Gefallen haben an Tausenden von Wittern oder an Zehntausenden von Ölbächen? Soll ich ihm meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung? Die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Also ein Israelit fragt sich, was kann ich Gott bringen? Soll ich ihm viele Opfer bringen? Oder sogar mein Kind, mein erstgeborenes Kind opfern? Unsinniges Denken. Vers 8. Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist. Ja, was fordert der Ewige von dir, als nur Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott? Menschen wollen manchmal die verrücktesten Dinge leisten vor Gott. Und Gott sagt, das brauche ich alles gar nicht. Es geht um echtes Glaubensleben. Das will Gott. Das ist ein sehr bekannter Vers, nicht wahr? Und darum habe ich auch unter charakteristische Besonderheiten Seite 1 das besonders erwähnt. Es ist eigentlich die Zusammenfassung wahrer Frömmigkeit. Das lernen wir aus dem Micha-Buch. Das Glaubensleben ist etwas ganz Schlichtes, Recht üben, Güte zu lieben, demütig wandeln mit Gott. Vers 9. Die Stimme des Ewigen ruft der Stadt. Und die Einsicht schaut aus nach deinem Namen. Hört auf die Zuchtrute und auf den, der sie angeordnet hat. Sind im Haus des Gesetzlosen noch Schätze der Gesetzlosigkeit und das Eva der Schwindsucht, das da verflucht ist? Also Gott schaut jetzt das Leben in den Städten an. Und er sagt, ich schaue ganz genau und sehe, wer unrechtmäßig Gewinn macht. Mit zum Beispiel gefälschten Gewichten. Das ist ja immer noch heute aktuell. Es gibt ja extra einen Beruf in der Schweiz und diese Berufsleute gehen so überraschend, kommen sie in verschiedene Klein- und Mittelbetriebe und dann kontrollieren sie die Wagen. Ob man mit gerechten Gewichten arbeitet oder ob man eben ein Kilo verkauft für 900 Gramm. Darum geht es, dass Eva der Schwindsucht, das heißt, dieses Hohlmaß Eva, wenn man das zu klein macht, ist es ein Eva der Schwindsucht, ja? Das ist verflucht. Kann ich rein sein bei einer Waage der Gesetzlosigkeit? Wenn ich da ungerecht bin im praktischen Handelsleben, bei einem Beutel mit Steinen des Betrugs, also mit falschen Gewichtssteinen. Denn ihre Reichen sind voll Gewalttat und ihre Bewohner reden Trug. Ja, ihre Zunge ist Trug in ihrem Mund. Und so werde ich krank machen, dein Schlagen, indem ich dich verwüste wegen deiner Sünden. Also Gottes Gericht wegen ungerechtem Handel. Du wirst essen, aber du wirst nicht satt werden. Und dein Hunger wird in deinem Inneren bleiben. Du wirst beiseite schaffen, aber du wirst es nicht in Sicherheit bringen können. Und was du dennoch in Sicherheit bringst, werde ich dem Schwert preisgeben. Du wirst säen, aber du wirst nicht ernten. Du wirst Oliven treten, aber du wirst dich nicht mit dem Öl salben. Und du wirst Traubenmost treten, aber du wirst davon nicht trinken. Ja, man beobachtet die Satzungen Omris und alles Tun des Hauses Ahabs. Das war diese Dynastie, die sich völlig dem Götzendienst hingegeben hat, dem Baalskult. Und ihr wandelt in ihrem Ratschlag, damit ich dich zu einer entsetzlichen Wüste mache und ihre Bewohner zum Gezisch. Ja, die Schmach meines Volkes werdet ihr tragen. Also dieses Kapitel kann man auch wieder, und diesen Abschnitt kann man sehr aktualisieren. Wie sieht es im Geschäftsleben aus von Christen heute? Wird hier gerecht gehandelt oder mit Hinterlist, mit ungerechtem Gewinn? Und das wird hier ganz deutlich unter Gottes Gericht gestellt. Kapitel 7. Wir müssen ja in ein paar Minuten zum Ende kommen. Wehe mir, denn mir ist es wie bei der Obstlese, wie bei der Nachlese der Weinernte. Es gibt keine Traube zu essen, keine Frühfeigen, die meine Seele begehrt. Ja, wenn alles weggeerntet ist, dann bleibt nur noch Hunger. Verschwunden ist der Gütige aus dem Land und der Rechtschaffene unter den Menschen ist nicht vorhanden. Sie alle sind auf Bluttaten aus. Ein jeder jagt seinen Bruder mit dem Netz. Auf das Böse gehen die Hände aus, um es gut auszuführen. Der Fürst fordert und der Richter richtet gegen Bezahlung. Und der Große spricht die Gier seiner Seele aus und so verdrehen sie es. Ihr Bester ist wie ein Dornstrauch. Der Rechtschaffenste ist schlimmer als ein Dornenzaun. Also hier werden die Menschen in der Endzeit beschrieben, die völlig unmoralisch sind. Der Beste ist noch so viel wert wie ein Dornstrauch, der nur sticht. Der Tag deiner Späher, das ist ein Ausdruck für die Propheten, die von dem Endgericht gesprochen haben. Der Tag deiner Späher, deine Heimsuchung kommt. Dann wird ihre Verwirrung da sein. Verlasst euch nicht auf den Nächsten, vertraut nicht auf den Genossen. Also man kann in der Endzeit nicht mehr einmal auf die engen Vertrauten in der Familie sich abstützen. Nicht mal vor der eigenen Frau, vor der, die an deiner Brust liegt. Hüte die Pforten deines Mundes. Also vertrau deiner Ehefrau nicht zu viel an. Gut, das ist gerichtet an das abgefallene Israel in der Zeit des Gerichts nach der Entrückung. Denn der Sohn verunehrt den Vater. Die Tochter erhebt sich gegen ihre Mutter. Die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Da haben wir dann ganz klar den Generationenkonflikt vor uns. Kann man natürlich auch heute wieder sehr aktualisieren in unserer heutigen Situation. Der Sohn verunehrt den Vater. Vers 7. Ich aber. Das ist jetzt der Gerechte, der Gläubige in der Drangsal. Ich aber auf den Ewigen schaue ich aus. Ich will harren auf den Gott meines Heils. Er wird mich erhören, mein Gott. Es wird mich erhören, mein Gott. Freue dich nicht über mich, meine Feindin. Denn falle ich, so stehe ich wieder auf. Wenn ich in der Finsternis sitze, so ist der Ewige für mich das Licht. Ja, das ist auch eine Ermutigung, wenn ein Gläubiger gestrauchelt ist und wirklich traurig ist über sein Versagen und in der Gefahr ist, dass der Feind eben ihn in die Frustration hineinführen will. Dann kann man diesen Vers nehmen. Denn falle ich, so stehe ich wieder auf. Wenn ich in der Finsternis sitze, so ist der Ewige für mich das Licht. Schön, oder? Den Grimm des Ewigen will ich tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt, bis er meinen Rechtsstreit führen wird und mir Recht verschaffen wird. Der gläubige Überrest sagt, wir haben als Volk Gottes Gericht verdient. Aber ich weiß, Gott wird uns schlussendlich herausführen aus aller Not. Ja, da steht's. Er wird mich herausführen ans Licht. Ich werde meine Lust sehen an seinen gerechten Taten. Und meine Feindin wird es sehen und Scham wird sie bedecken. Die zu mir sprach, wo ist der Ewige, dein Gott? Meine Augen werden ihre Genugtuung an ihr sehen. Nun wird sie der Zertretung hingegeben sein, wie der Dreck der Straßen. Das ist Gericht über die Feinde Israels ganz am Ende. Vers 11. Ein Tag wird kommen, um aufzubauen deine Mauern. An jenem Tag wird die Satzung fern sein. An jenem Tag, da wird man zu dir kommen von Assyrien und von den Städten Mazors. Ja, von Mazor bis zum Strom. Ja, Israel war im Alten Testament ganz klar abgetrennt von den Heiden durch das Gesetz. Aber in der Endzeit, im tausendjährigen Reich, werden die Heiden umkehren und dann werden sie eine ganz neue Gemeinschaft haben mit Israel. Also diese Satzung wird fern sein, die Israel von den Heiden trennt. Und da werden sie kommen zum neuen Tempel nach Jerusalem von Assyrien her. Nordirak steht nirgends von Babylonien. Denn Babylonien wird durch das ganze tausendjährige Reich hindurch nicht mehr bewohnt sein. Von den Städten Mazors. Mazor, habe ich in der Fußnote geschrieben, ist ein Name für Unterägypten. Also kommen aus Nordirak, sie kommen aus Ägypten, sie kommen aus der ganzen Welt, ja, von Mazor bis zum Strom und bis zum Meer vom Meer und bis zum Gebirge vom Gebirge. Also weltweit von den Meeren her, von den Gebirgen her kommen sie nach Israel. Aber die Erde wird zu einer entsetzlichen Wüste werden, wegen seiner Bewohner, wegen der Frucht ihrer Handlungen. Das beschreibt uns die Offenbarung, wie die ganze Erde unter das Gericht Gottes kommen wird in der Drangsalszeit. Es wird eine entsetzliche Wüste werden. Alle Städte der Welt werden fallen, Offenbarung 16, wegen der Frucht ihrer Handlungen. Und jetzt wird der Messias aufgerufen, der gute Hirte. Weide dein Volk mit deinem Stab. Die Herde deines Erbteils, die abgesondert wohnt im Wald, inmitten des Karmel. Ja, da haben wir das Gebiet in Galiläa, bei Haifa. Da werden sie ruhig wohnen. Es gibt ja so schöne, erholsame Wälder auf dem Karmel. Lohnt es sich mal, einen Spaziergang zu machen durch die Karmelwälder. Und dann heißt es weiter, sie werden weiden, Israel gesehen als eine Schafherde, sie werden weiden in Bashan und in Gilead, wie in den Tagen vor Alters. Bashan ist ein großes Gebiet, das umfasst die Golanhöhen und noch viel mehr von Jordanien, im Hinterland des Golan. Was haben wir hier? Eine ausdrückliche Verheißung, der Golan wird Israel gehören. Und Gilead ist ein großes Gebiet im heutigen Jordanien. Auch das wird Israel gehören. Das haben sie heute noch nicht. Ja? Die Golanhöhen haben sie, aber noch nicht das Hinterland davon. Wie in den Tagen vor Alters. Also so wie früher im Alten Testament. Vers 15. Wie in den Tagen deines Ausziehens aus Ägypten werde ich es Wunder sehen lassen. Eben wenn Gott so eingreift und Israel befreit. Die Nationen werden es sehen und werden beschämt werden über all ihre Macht. Sie werden die Hand auf den Mund legen. Ihre Ohren werden taub werden. Sie werden Staub lecken wie die Schlange, wie die Kriechtiere der Erde. Ja, die Schlangen, die hören ja nicht gerade besonders gut, oder? Die orientieren sich anhand des Staubes. Und zwar züngeln sie, nehmen Staubmoleküle in den Mund hinein und führen ihn in ein ganz wunderbares Organ im Mund. Und dieses Organ kann diesen Staub analysieren. Und so kann sich die Schlange orientieren, wie sie gehen soll. Und darum leckt die oder frisst die Schlange Staub, auch schon nach 1. Mose 3. Aber es ist eine wunderbare Einrichtung bei der Schlange. Eben, sie hört nicht. Sie kann sich nicht nach den Ohren orientieren, aber indem sie Staub leckt. Aber so werden die Nationen werden, sie werden schweigen und eben sie gleichen dann den Schlangen, die so verächtlich züngeln und am Staub herumlecken. Wie die Kriechtiere der Erde werden sie zitternd hervorkommen aus ihren Festungen. Zu dem ewigen, unserem Gott, werden sie sich bebend wenden und sie werden sich vor dir fürchten. Also der Herr Jesus wird das letzte Wort über diese Welt sprechen. Nur er wird all diesen Kriegen, auch im Nahen Osten, endlich ein Ende setzen. Aber dann werden alle Feinde Israels in den Staub gelegt werden. Und sie werden nicht mehr sprechen gegen Israel. Und dann kommt eben dieser wunderbare Schluss, den ich schon am Anfang gelesen habe und nochmals lesen möchte. Wer ist ein Gott wie du? Dieser Richter Israels, der gleichzeitig der Hirte Israels ist. Der Mann, der in Bethlehem geboren worden war, um der Welt das Brot des Lebens zu bringen. Aus Brothausen. Wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt und vorübergeht an der Übertretung des Überrestes seines Erbteils? Er behält nicht auf ewig seinen Zorn, denn er hat gefallen an Güte. Jetzt müssen wir gut verstehen, was das heißt. Also Gott wird Israel, diesem Drittel, der überleben wird, vergeben. Also Gott behält seinen Zorn gegen Israel, gegen sein auserwähltes Volk, nicht auf ewig. Sonst gibt einmal eine Vergebung. Aber jetzt dürfen wir das nicht anwenden auf den einzelnen Israeliten zu aller Zeit. Es gibt keine Allversöhnung. Nicht wahr? Gottes Zorn gegen sein Volk Israel, als Volk Israel, wird ein Ende haben. Und dem Überrest in der Endzeit wird Gott Gnade geben. Aber das bedeutet nicht, dass alle Israeliten, die je gelebt haben, errettet werden. Und auch darf man natürlich diesen Vers nicht irgendwie auf die ganze Menschheit beziehen. Ich sage das darum, weil Allversöhner diesen Vers missbraucht haben, oder solche Verse, es gibt noch mehrere solche, missbraucht haben, um zu zeigen, seht ihr, die Verdammnis kann nicht ewig sein. Gott wird ja am Schluss mal vergeben. Er behält seinen Zorn nicht auf ewig. Ja, aber es geht immer dann im Zusammenhang um Israel, das am Schluss Gnade bekommt als Volk Aber es geht nicht um den Einzelnen. Einzelne, die Einzelnen, die nicht geglaubt haben, gehen verloren. Vers 19, er wird sich wieder über uns erbarmen. Er wird niedertreten unsere Verschuldungen. Ja, er wird in die Tiefen des Meeres werfen, alle ihre Sünden. Du wirst Wahrheit erweisen an Jakob, Güte an Abraham, die du geschworen hast unseren Vätern von den Tagen der Vorzeit her. Also so endet das Buch mit dieser wunderbaren Gnade Gottes. Gott erfüllt alle seine Segensverheißungen für Israel. Aber diejenigen, die nicht glauben wollen, die sich von Gott abwenden, die kommen unter das Gericht. Und so ist der Herr Jesus eben Richter Israels oder überhaupt der Richter und auch der Hirte. Und wir Menschen, nicht nur aus Israel, sondern wir Menschen alle müssen uns entscheiden in Bezug auf den Mann aus Bethlehem. Micha 5,1. Ist er mein Richter oder ist er mein guter Hirte, der sein Leben gelassen hat? Das ist das große Thema von Micha, der Hirte und der Richter. Ja, dann wollen wir jetzt schließen, wollen noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir dein Wort haben, das so vielfältig ist, so tief, so unausforschlich für uns, aber wir dürfen uns einfach an dem freuen, was wir fassen können. Und wir haben dich so wunderbar gefunden in diesem Buch als der, der gekommen ist, als ewiger Sohn Gottes und in Bethlehem geboren ist, geboren worden ist, um das Leben zu bringen. Danke, Herr Jesus, dass du dieses Brot des Lebens bist, für jeden, der es annehmen will. Aber wir haben dich auch gesehen als den Richter. Wir haben dich gesehen in deiner Erhabenheit, wie du alle Ungerechtigkeit in dieser Welt mit Gericht beantworten wirst. Und so bitten wir dich auch, dass du uns hilfst als Gläubige, dass wir unser Leben selber richten. Immer wieder neu in Ordnung bringen vor dir, damit wir dir als dem guten Hirten nachfolgen können. Dass wir auf deine Stimme hören und nicht anderen folgen, sondern nur dir, dem guten Hirten. Und auch nur diese Nahrung zu uns nehmen, die du als Hirte uns geben willst. Wir danken dir und preisen dich für eine wunderbare, überwältigende Güte. Wir dürfen wirklich mit Micha sagen, wer ist ein Gott wie du? Du bist der Unvergleichliche, der Einzigartige. Und darum möchten wir dir unseren Dank und unsere Anbetung bringen. Wir danken dir auch für die ganze Hilfe und Gnade, die du uns an diesem Tag gegeben hast, für die Gemeinschaft, für den Austausch. Es ist alles deine Güte, für die wir dich preisen. Amen.